Robert, wie fühlt es sich an? Du bist ja mit Abstand wahrscheinlich der renommierteste deutschsprachige UFO-Experte im wissenschaftlichen Sinne, zu dem so die Medienwelt Zugang hat. Wie fühlt es sich an jetzt nach, man könnte wirklich sagen, Jahrzehnten, in denen du als Verschwörungstheoretiker, rechter Schwurbler oder sonst was bezeichnet wurdest, plötzlich von allen Seiten empfangen zu werden, weil jetzt nicht nur die Medien, die sonst eher als narrative Medien bezeichnet werden, sondern das Weiße Haus, Geheimdienste, Mainstream-Medien über dieses Thema reden, als wäre es die Wahrheit, die du schon lange vorher gesagt hast.
Genau. Ich will ja nicht sagen, dass ich das alles schon vorher gesagt habe, aber ich habe es alles schon vorher gesagt. Nein, also, nee, es ist ehrlich gesagt, ich mache mir jetzt keine großen Gedanken darüber, wie sich das anfühlt, aber es ist wirklich so, ich habe eben von Anfang an 2007 erkannt, das ist ein wichtiges Thema. Also, wenn das real ist, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen und zwar auf der höchsten Ebene, politisch, wissenschaftlich, gesellschaftlich, religiös, wirtschaftlich und so weiter. Und ich finde es super, dass es jetzt langsam anfängt, so zu sein, ja.
Und es ist real.
Naja, klar ist das real. Das ist realer als das hier.
Okay, super. Freunde, ich würde sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Hossen Topf, Kiara Schossempur, Philipp Hopf. Mit dabei ist heute Robert Fleischer, der zweite Podcast mit Robert zusammen. Falls ihr den ersten nicht gehört habt, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Auch ein sehr aufschlussreicher, interessanter Podcast. Leider nur digital, dieses Mal in Person. Und wir haben dieses Mal wirklich das gesamte Summa summarium an Fragen, was man diesem Mann stellen kann, dabei. Und wir werden die besten zum richtigen Zeitpunkt stellen. Deswegen schaut euch die Folge von Anfang bis Ende an. So etwas wird es kein zweites Mal geben. Ja, ich würde sagen, wenn du willst, stell du ruhig gleich nochmal Robert ein bisschen fachlicher vor. Ich würde gerne noch einmal kurz zum Kontext eine Sache sagen, weil die meisten, die den Podcast kennen oder auch nicht kennen, werden mich jetzt sehen und sagen: Hey, was geht denn jetzt hier ab? Was hat der hier an?
Vielleicht sollst du ja erstmal sagen, wo wir sind,
Ah,
wo wir uns überhaupt
genau.
befinden,
Wir
ja?
befinden uns in Dubai, der Ort, der quasi das hier gerade möglich macht, in dem ich lebe, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Philipp ist gerade zu Gast. Ich bin auch jetzt gerade erst angekommen, bin noch ein bisschen angeschlagen. Robert ist auch zu Gast. Ist es dein erstes Mal hier?
Mein erstes Mal Dubai.
Wow, okay. Aber mega, dieser Ort, dieses Land hat uns jetzt hier gerade verbunden und hat es möglich gemacht, dass wir diesen Podcast so reibungslos auch drehen können. Und alles funktioniert und ich wohne hier und wir sind einfach dankbar dafür. Und es ist aktuell sehr nah am Nationalfeiertag. Deswegen hier nochmal ein Respekt ans Land. Das ist ja die Nationalkleidung ein bisschen abgeändert, beziehungsweise ohne die formellen Details. Aber es ist eine sehr bequeme Kleidung. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum die das tragen. Und wenn ich Arabisch besser sprechen würde, würde ich es auch öfter tragen.
Ja, ich bin echt neidisch.
Robert möchte sie auch schon
In
tragen, habe ich schon
Mallorca.
gehört.
Robert, also wenn irgendwer zuhört, der uns für Robert eine Kandura besorgen kann und für Philipp auch eine, dann machen wir den nächsten alle zu dritt in Kandura.
Ja, das wäre doch nochmal eine lustige Idee. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Leute, vielleicht ein kleiner Fun Fact. Der letzte Podcast, den wir zusammen gedreht haben, ist gleichzeitig der viralste, den wir jemals gemacht haben. Da haben wir über alle Plattformen über 2 Millionen Aufrufe erhalten. Das Interesse ist also wirklich massiv daran. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Ich empfinde das so in vielen Themen die letzten Jahre. Wir hatten Themen im Podcast, danach haben die Zeitungen rauf und runter geschrieben. Es ist schon ein Skandal, dass wir darüber reden. Es ist eine Frechheit. Oftmals kommt so dieser Unterton mit, so eine Frechheit über, das ist doch klar, dass das alles Schwurbelei ist, ja. Und die reden trotzdem, obwohl das klar ist, darüber. So, und das hatten wir ja über Jahrzehnte. Da war ich noch ein Kind, hatten wir das beim Thema UFO oder UAP, je nachdem, welchen Begriff man da nutzen möchte. Und jetzt ist auf Prime Video The Art of Disclosure rausgekommen, also das
Age
Zeitalter.
of Disclosure.
Age of Disclosure, das Zeitalter der Enthüllungen. Und ich möchte es mal nur kurz vorlesen, dass wir das alles draufkriegen, wer sich da überall äußert. Weil wir sprechen ja von alles Verschwörungstheorie, alles Blödsinn zu Aussagen von Whistleblowern, Militärangehörigen, Forschern rund um das Thema UAP. Das steht für unidentifizierte Phänomene im Luftraum. Angebliche Bergungsoperationen, Rüstungsentwicklungsprogramme, die wir haben. Nichtmenschliche Intelligenzen und da sprechen 34 Personen darüber, in dieser Dokumentation. Und das sind nicht nur irgendwelche, sondern da ist unter anderem in diesem illustren Kreis, sind dort Geheimdienstdirektor James Clapper, Außenminister der Vereinigten Staaten, auch jetzt aktuell Marco Rubio, der jetzt sehr intensiv gerade auch was die Verhandlungen angeht zwischen der Ukraine und Russland, siehst du den jeden Tag, der hat sich dazu geäußert. Wir haben Senatorin Kirsten Gillibrand, früheren Leiter der UAP-Arbeitsgruppe Jay Stratton. Also hier sind wirklich einer honoriger in den Namen als der andere. Meine Frage jetzt, ist da eine Smoking Gun dabei? Ist da jetzt irgendwie dieses, heute veröffentlichen wir die unglaubliche Nachricht? Oder geht es vielleicht eher darum, dass die irgendwann sagen können, hey, wir gehen doch jetzt ganz offen damit um?
Also ganz ehrlich, es ist eine Motivationsrede für den US-Kongress. Es gibt, sage ich mal, rein filmisch betrachtet wirklich, wie jetzt meine persönliche Meinung, packendere Dokus wie zum Beispiel The Phenomenon von James Fox, ist eine sehr, sehr gute Einführung für die Öffentlichkeit. Aber es ist schon wirklich einmalig, dass du so viele hochkarätige Leute hier auf einen Haufen versammelt hast. Und die Dreharbeiten haben ja übrigens auch im US-Senatsgebäude stattgefunden. Also das, da siehst du, was für ein Background diese ganze Geschichte hat, ja. Denn es geht ja darum, darzustellen für den US-Kongress, dass die amerikanische Behörden seit langem davon wissen, dass wir nicht alleine sind, dass es nicht menschliche Intelligenz gibt, dass es vor allem Technologien gibt, unbekannter Herkunft, also nicht menschlicher Herkunft, die über Eigenschaften verfügen, die wir nicht haben, also die können Flugmanöver und Energieerzeugung und sowas wir nicht können. Und dass es Stellen gibt, die diese Technologie haben und versuchen, die nachzubauen und dabei vielleicht sogar schon nennenswerte Fortschritte gemacht haben. Und der wichtige Punkt dabei ist jetzt, warum sollte das den US-Kongress interessieren? Der US-Kongress hat ja laut US-Verfassung die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren und soll denen auf die Finger schauen. Und jetzt hat aber der US-Kongress, der Geheimdienstausschuss und der Streitkräfteausschuss im Senat unter anderem haben festgestellt, da gibt's aber geheime Programme, von denen wissen wir gar nichts. Wir werden über die nicht informiert, obwohl wir darüber informiert werden müssten. Das heißt, sie gehen inzwischen davon aus, nachdem sie die Whistleblower, die bis jetzt öffentlich geworden sind und darüber hinaus noch 3 Dutzend andere Whistleblower, nachdem sie die interviewt haben, dass es da eben geheime Programme gibt, die sich der Kontrolle der US-Regierung, des US-Kongresses entziehen, die irgendwo in den Tiefen, Untiefen des militärisch-industriellen Komplexes der USA angesiedelt sind, seit Jahrzehnten dort sich verselbstständigt haben, sodass keiner mehr eigentlich weiß, was die wirklich machen, was die wirklich haben. Und sie versuchen, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen. Und dafür haben sie sich ein Gesetz einfallen lassen. Der damalige Mehrheitsführer der Demokraten Chuck Schumer, der hat das vorgestellt, 2023, den UAP Disclosure Act, also das Gesetz zur Freigabe, zur Enthüllung von UFO-Informationen der US-Regierung. Und darin sind eben lauter Bestimmungen enthalten, die dazu dienen sollen, dass der US-Kongress, dass überhaupt die US-Regierung selber wieder Kontrolle erlangt über das, was sich dort verselbstständigt hat im militärisch-industriellen Komplex. Und dass da eben zum Beispiel Alien-Technologie auch beschlagnahmt werden darf und sowas, wenn sie im Keller ist von Lockheed Martin oder
ich mein, AT&T. Du sprichst oder so jetzt darüber, Alien-Technologie, ich meine, du sagst das, ich nehme das so auf, in diesem Raum sehen wir uns dessen alles im Klaren, aber noch vor kurzem hätten die gesagt, Junge, was redest du, Alien-Technologie, was ist denn das für eine Aluhut-Geschichte? Und jetzt gleich mal meine nächste Frage an den Kian hier. Kian, vorher in der Vorbereitung, wir saßen davor da, ich sagte, Robert kommt gleich, und dann sage ich, Kian, willst du es nicht mal durchlesen? Sagt er, nee, ich bin tief drin in diesem Thema. Was führt uns da mal ein? Was fasziniert dich denn an diesem Thema? Ich wusste das gar nicht, dass das so ein Interessenfeld bei dir ist.
Also, seitdem ich jünger bin, was heißt jünger, seitdem ich irgendwie 14, 15 war, hat mich das schon immer irgendwie interessiert, warum nicht? Aus Filmen und Serien und so weiter. Und dann, als ich irgendwann, ich glaube, am 19. oder 20. Geburtstag, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber an irgendeinem meiner Geburtstage vor langer Zeit kam dieser Podcast kurz vorher raus von Joe Rogan und dem
Bob Lazar.
Genau, Bob Lazar. Und an meinem Geburtstag habe ich jetzt gerade nicht so die Zeit eigentlich, mir einen 3-Stunden-Podcast über UFOs reinzuziehen. Aber irgendwie bin ich halt dazu gekommen, mir die ersten, was auch immer, Minuten anzuschauen, und dann konnte ich nicht anders, als ihn zu Ende zu schauen. und war so mindblown. Oh shit, life-changing information. Die Welt ist doch größer und alles ist irrelevant, weil was juckt eigentlich eh alles, wenn es Intelligenz gibt, die viel stärker ist. Das waren zumindest die Schlüsse, die ich dann in dem Moment gezogen habe. Und das hat einfach dann halt dieses Rabbit Hole damals für mich aufgemacht in einem gewissen Maße. Und dann habe ich mich damals viel damit beschäftigt, jetzt aktuell weniger, weil ich halt einfach irgendwann den Entschluss gefasst habe, hey, ob es real ist oder nicht, gehen wir mal mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit aus, angemessen an den Informationen, die ich jetzt habe, dass es real ist. Selbst die Leute, die daran arbeiten, wissen nicht, was da los ist. Was bringt es mir, mich jetzt in mein Zimmer zu setzen und Infos darüber, quasi mir als Person, nicht dir Robert Fleischer oder dir Philipp Hopf, sondern mir, Kian, als Person, mich in mein Zimmer einzuschließen und mich jetzt darin, damit voll zu belesen, wenn ich eh keinen relevanten Einfluss ausüben, / irgendwas damit anfangen kann. Ich kann es einfach nur akzeptieren und für mich den Schluss fassen, hey, das, was da, wir sind quasi die Warze auf dem Arsch von der Warze auf dem Arsch auf der Warze. Genau, und dann macht man, lebt man halt einfach sein
Leben. Quote the great.
Ja, yeah, to quote the great. Great. Habe ich es richtig zitiert?
Ja, du bist die Warze am Arsch, der Warze am Arsch von was völlig Größeres, was viel Größeres. Ja.
Ja, und das ist schon, also super interessant ist, wir haben
mal,
also alle
mal
die
kurz,
Faszination.
Lass uns mal kurz die Fakten einmal klar machen, damit, wenn wir das Gespräch jetzt führen und die Zuschauer das Gespräch mit uns führen, wir kurz die Dinge, die Fact sind, wissenschaftlich bestätigt, mittlerweile oder evidenzbasiert so im Raum stehen. Erstens würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall Technologie, die wir Menschen nicht erklären können und auch nicht reverse-engineeren können, nach jahrzehntelangen Versuchen, die allem übersteigt, das wir haben. Ja.
Okay, mach mal R2, dann du 3 bitte wieder. Ich bin mal gespannt, wie weit das weitergeht.
Also das ist erstmal ein Fakt.
Ja, kann man das so sagen? Ich denke
schon.
Wie weit sie gekommen sind beim Reverse Engineering, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also Fakt ist erstmal, da werden auf militärischen Sensorplattformen Sachen wahrgenommen, die sich nicht oder nur sehr, sehr schwer mit unseren Naturgesetzen vereinbaren lassen. Darüber haben wir aber, glaube ich, im letzten Interview schon ausführlich geredet. Und in meinem Buch Sie sind hier, was jetzt, habe ich das auf 500 Seiten also dokumentiert, was da alles, alles ist.
Wenn ihr 500 Seiten dafür braucht.
Genau, es gibt es auch als Hörbuch übrigens überall bei Audible und so weiter. Okay, aber das ist ja nur das, was öffentlich ist. Ja, also ich würde gerne mal was ganz Allgemeines über UFOs sagen, weil jeder hat eine Vorstellung, also jeder hat eine Ahnung von UFOs, also sagen wir so, jeder hat keine Ahnung von UFOs, aber davon eine ganze Menge. So, das ist so, ich rede euch beide nehme ich jetzt aus, weil ihr euch wirklich damit auseinandergesetzt habt, aber viele in der Öffentlichkeit denken, wenn sie UFO hören, denken die an eine silberne Unterscheibe, Untertasse und grüne Aliens, die da aussteigen vom Mars und so. Und dazu will ich mal sagen, UFOs oder UAP, wie sie das jetzt nennen, unidentifizierte anomale Phänomene, das ist ein Sammelbegriff, das ist wie so eine Schublade, wo die Leute alles reinschmeißen, was sie sich nicht erklären können. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, die nichts miteinander zu tun haben. Und das, und ich unterscheide das jetzt eigentlich ganz grob, würde ich jetzt mal unterscheiden zwischen, es können außerirdische Fluggeräte sein von anderen Planeten, es können innerirdische, es könnten Fluggeräte sein von irgendeiner Schattenzivilisation, die mit uns auf dem Planeten unerkannt lebt, weil sie vielleicht den letzten großen Weltuntergang überlebt haben oder sowas und ihren technologischen Fortschritt behalten.
Aus dem Inneren der Erde?
Die leben vielleicht auf dem Meeresgrund oder sowas. Ich meine, die Meere sind zu 85% oder sowas unerforscht. Also wir wissen mehr über die Oberfläche vom Mars, als wir über unseren eigenen Planeten auf der Meeresoberfläche wissen. Das könnte sein, es könnte sich um geborgene und von Menschen nutzbar gemachte außerirdische oder innerirdische Technologie handeln. Es könnte sich um selbst nachgebaute Technologie handeln. Es könnte sich um was völlig anderes handeln. Es könnte sich nämlich um so eine Art intelligentes Plasma-Phänomen handeln, weil das wird übrigens ganz ernsthaft auch diskutiert. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, wird ernsthaft diskutiert unter Wissenschaftlern. Auch diese kryptoterrestrische wird von Harvard-Wissenschaftlern und so. Gibt es Papers dazu. Und die Plasma-Hypothese ist auch sehr interessant, die intelligente Plasma-Hypothese, weil immer wieder von solchen Lichtbällen berichtet worden ist, und ich habe in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel zu diesen Lichtbällen, die sich intelligent verhalten und sich Menschen annähern. Also sie nähern sich Menschen an und interagieren mit den Menschen Und zwar auf eine Art, wo du sagen musst, das wirkt intelligent. Also ich habe in meinem Buch eine ganze Liste von solchen, ich habe auch einen Journalist von den Kanarischen Inseln, da haben die eine eigene Bezeichnung für solche Plasmabälle. Plasmabälle, genau, ja. Jetzt neulich ist bekannt geworden, dass der stellvertretende Secretary of the Air Force, Matthew Lohmeyer, der hat im Januar 2025, der ist jetzt neulich vereidigt worden im Amt, aber vorher hat er ein Interview gegeben, in dem er erzählt hat, dass er, als er College-Student war, so einen Plasmaball selber erlebt hat. Und zwar hat er erzählt, dass er mit seiner Freundin auf dem Berg in Arizona abends alleine war, was genau die beiden dann dort gemacht haben und was sie da hingebracht hat als College-Student, ist er jetzt nicht so ins Detail gegangen.
Warum nicht?
Jedenfalls sagt er plötzlich, er erinnert sich, dass da plötzlich dieser große Lichtball runterkam und sich zu denen, also richtig zu denen gekommen ist und hat sich denen genähert. Es war so ein strukturiertes, nicht blendendes Licht, es pulsierte, es lebte und er hatte wirklich das Gefühl, dass er angeschaut wird, dass er beobachtet wird und die beiden haben Angst bekommen, sind ins Auto gerannt und weggefahren. Das ist so ein Plasma-Phänomen.
Haben Sie Drogen genommen?
Nee, wenn er welche genommen hätte, hätte er es nicht gesagt. Aber man muss dazu sagen, es gibt viele solche Fälle. Es gibt zum Beispiel einen Anthropologen, Diego Escolar heißt er, glaube ich.
Was heißt Anthropologe eigentlich nochmal? Ich glaube, die meisten wissen es auch nicht.
Ich ehrlich gesagt gerade auch, also den Namen habe ich natürlich schon oft gehört, aber...
Was ist ein Anthropologe?
Okay, also ich habe jetzt hier keine... Anthropologe ist jemand, der sich mit den Legenden, der sich mit den Geschichten, mit den Mythen von Völkern beschäftigt, ihr Glaubenssystem beschaffen ist und sowas. Also die erforschen sowas in der Art.
Sehr, ja. Sehr also, intelligenter Mensch.
Und er beschreibt...
Sehr gebildet.
Und er hat schon 2012 ein Fachpaper rausgebracht in einem Journal für Anthropologie, in dem er eine Exkursion beschreibt mit Maultiertreibern mit Viehtreibern auf so einer Ebene in Argentinien, wo immer wieder von diesen Luces Malas gesprochen wird, von den bösen Lichtern, die diese Karawanen dort oder diese Leute dort verfolgen sollen. Und er hat gesagt, er hat das selber miterlebt, also er ist dahin und wollte das erforschen, diese Legende. Und hat das selber miterlebt, hat selber erlebt, wie diese Lichtkugel da kommt, wie die interagiert hat mit den Leuten und so weiter. Und hat deswegen in seinem Fachpaper, und das war 2012, also vor 13 Jahren schon, als das Thema noch relativ tabu war, hat er schon dafür plädiert, dass man das wirklich ernst nimmt und dass man wirklich diese außergewöhnlichen Erfahrungen eben einfach mit einbezieht und nicht einfach ausklammert und sagt, nö, das lassen wir mal weg, weil das ist nicht wissenschaftlich, weil wir haben keine Erklärung dafür. Ja. Also das wäre die nächste Variante. Und dann die letzte Variante ist, es könnte sich um was völlig anderes handeln, was weder außerirdisch, innerirdisch noch nachgebaute Fluggeräte noch Plasma ist, sondern es könnte sich um was handeln, was von außerhalb unserer erfahrbaren Realität ist und sich hier bei uns in verschiedener Art und Weise manifestiert und dabei eben irgendwelche Zwecke erfüllt. Und darüber können wir ja reden, was das wohl sein könnte. Das ist mein Lieblingsthema. Also was ich sagen will ist, diese ganzen Sachen, das alles wird als UFO zusammengeschmissen in eine Schublade. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort auf die UFOs oder auf die Aliens, sondern man muss das wirklich differenziert betrachten. Und
wir können über jedes Einzelne reden und jedes Einzelne erklären. Okay. Nee, Spaß. Aber was ist jetzt mit den Drogen?
Mit den Drogen, oder?
Ja.
Mit den Drohnen.
Nee, du hast doch gesagt, diese zwei College-Studenten waren auf diesem...
Ich weiß nicht, ob die da... Ich glaube nicht, dass die Drogen genommen haben. Ach
so.
Ja, aber das ist natürlich auch... Das ist dann... Vielleicht heben wir uns dafür
einen Schluss. Genau, was ist damit? Was ist mit Leuten, die dann sagen, hey, nee, diese Leute, die diese Lichter oder Ufer, was auch immer, die sind einfach high auf irgendwelchen Drogen.
Genau, also das ist jetzt, vielleicht sollten wir das wirklich am Ende des Interviews, aber nur so ganz kurz, ja. Also es wird ja immer gesagt, es sind halluzinogene Drogen. Also es ist ja bekannt, wenn Leute Ayahuasca nehmen oder LSD oder so. Also ich habe sowas übrigens noch nie gemacht. Also ich sollte es wirklich mal machen, weil alle reden drüber.
Leute, lasst ein Like da, wenn Robert Fleischer ein LSD-Trip live hier im Podcast.
Live im Podcast, das wäre auf jeden Fall der Hammer,
ja. Ja, dann hätte ich nichts mehr zu erzählen. Da würde ich sagen, wow, Farben! Nee, also interessant ist halt, es wird immer gesagt, die Leute, die werfen sich irgendwelche Drogen ein und dann haben die Halluzinationen und sehen Sachen, die da gar nicht sind, weil ihr Gehirn überaktiv ist und verrückt spielt. Und wenn man sich das aber anguckt, scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Es scheint eher so zu sein, dass durch die Drogen die Gehirnareale lahmgelegt werden in ihrer Aktivität. Und dadurch öffnet sich etwas, da öffnet sich die Wahrnehmung für etwas, was man vorher nicht wahrgenommen hat, weil es rausgefiltert worden ist. Und ich habe mich also mit vielen Wissenschaftlern, auch mit solchen Geheimdienstleuten drüber unterhalten, wie zum Beispiel Colm Kelleher, der Projektmanager war von ORCEP. Da haben die für den US-Militärgeheimdienst solche paranormalen Forschungen durchgeführt auf der Skinwalker Ranch. Und er sagt,
Skinwalker Ranch, auch ein Ort, wo viele,
wo immer wieder solche Sachen passieren, komische Sachen erlebt werden, Orbs, also diese Plasmasachen, bis hin zu UFOs natürlich, seltsame kryptozoologische, also irgendwelche Wesen, die es gar nicht gibt, die dort gesehen werden und so weiter. Und er sagt, wir müssen eigentlich anfangen, das Gehirn nicht als so eine Art nicht nur als so eine Art Sender und Empfänger von Informationen zu verstehen, sondern eher als eine Art Filter von Bewusstsein.
Ah, also
das Gehirn ist ein Filter
von Bewusstsein. Also heißt es dann, dass er quasi sagt, hey, wir limitieren uns mit unserer Wahrnehmung in unserem Alltäglichen, und wenn dann diese Substanzen genommen werden, nimmst du mehr wahr, was eh schon da ist.
Genau.
Also wann machen wir den LSD-Trip zusammen, Robert?
Ja gut, ich meine, mein Flugzeug geht morgen.
Nein. Ich habe auch noch nie sowas genommen. Philipp, wahrscheinlich du bist der Einzige, der hier Erfahrung damit hat.
Jesus sagte, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
ich sag dir ehrlich, ich habe noch nie...
Ja, hier in diesem Land sollte man das weder machen noch groß darüber reden, denn...
Es ist illegal und man respektiert die Regeln.
Illegal und man respektiert die Regeln, ja. Mal ein anderer Punkt, Kian, du kriegst es ja schon auf jeden Fall immer mit, was so ein bisschen abgeht in Europa. Hast du das mitbekommen, dass es müssten jetzt 6 Wochen sein, an einem Wochenende in, das möchte ich kurz vorlesen, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Frankreich, Belgien, überall, das sagten die Medien, viele Drohnen gesichtet worden sind, also Flugdrohnen über Flughäfen, über militärischen Einrichtungen. Hast du davon was mit?
Nee, gar null. Ich dachte, du willst jetzt sagen, dass die E-Mails rausgekommen sind, dass Donald Trump Bill Clinton eingelutscht hat und China das Video hat, irgendwie sowas, oder?
Anderes Thema, auch sehr interessant, auch etwas, was wir gerne
das,
mal...
Stimmt in das?
Also, ob das jetzt Bill Clinton war, aber es ist auf jeden Fall, in einer E-Mail wird gesagt, dass Baba... der Spitzname von Bill Clinton, der einem politischen Kreis
aber
bekannt
warum
ist.
Trump dass den, warum sollte Trump ihn einen...
Eine andere Frage, die...
Ja, sorry. Du bist hier mit 2 ADHS-Leuten, die sich ablenken lassen. Also diese Drohnen waren über Militäreinrichtungen.
Genau, also Militärbasen, Flughäfen...
das war eine Warnung.
Energieanlagen. Ja, es wurde eigentlich gesagt...
Es wurde gewarnt.
Da wurde eigentlich gesagt, der Russe ist daran schuld. Und das war so zu dieser Zeit, wo man... immer wieder gehört hat, die Lufträume werden durchbrochen und so.
Aber die UFOs, das ist ja auch Fakt, kommen wir zurück zu den Fakten. Es gab ja UFO-Sichtungen über Militäreinheiten oder so, kurz vor der Atombombe oder danach, irgendwie sowas. Robert, du weißt es besser.
Was, kurz, meinst du Hiroshima oder was meinst
nee,
du?
Nee, wir hatten doch im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es UFO-Sichtungen gab.
Über Militäreinrichtungen.
Vor allem in Bezug auf Nuklear, hey,
genau. Das seid immer vorsichtig. Das hat jetzt auch übrigens der amtierende Außenminister der USA nochmal bestätigt in dieser Doku.
Ist das Mark jetzt Rubio. Vor ein paar Wochen oder ist das, hat das...
Ist so, das und jetzt ist eben die Frage, genau, jetzt ist eben die Frage, was haben die Drohnen von heute mit den UFOs zu tun?
Aber Moment, lass uns kurz den Fakt... Der Fakt ist, dass damals...
Fakt ist, dass dass UFOs... vor allem immer in der Nähe von militärisch sensiblen, strategisch wichtigen Einrichtungen gesehen worden sind. Fakt ist, dass überhaupt, nicht vor 100 Jahren, da gab es ja noch keine Atomsachen, also sagen wir zur Zeit des Manhattan-Projekts, also Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Amerikaner die Atombombe entwickelt haben, sind über diesen, das Manhattan-Projekt war ja verstreut über die ganze USA, dezentral, und über diesen ganzen geheimen, dezentralen Einrichtungen, von denen keiner wusste, dass die zusammenhängen, tauchten plötzlich diese Fluggeräte auf und diese Objekte. Das ist Fakt. Da gibt es CIA-Dokumente und alles dazu. Aber
meinst du, das hat dann die Entscheidungsfindung, Philipp, hör zu, das ist wichtig. Meint ihr, es hat damals, du hast ein Manhattan-Projekt, dezentral wird an einer Atomwaffe gearbeitet, auf Hochdruck. Plötzlich tauchen Dinge überall gleichzeitig auf, die du dir nicht erklären kannst, die so technologisch advanced sind, dass du sagst, oh shit, wenn der Russe das hat, dann sind wir richtig am Arsch. Dann bringt uns das alles hier gar nichts. Glaubt ihr, das hat bei der Entscheidungsfindung damals, was man dann mit der Atomwaffe macht, in irgendeiner Weise einen Einfluss gehabt? Muss es ja.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass das Thema deswegen natürlich von Anfang an in Geheimdienstkanälen verschwunden ist, weil die sich natürlich, es gibt zum Beispiel ein Memo, das habe ich in meinem Buch, glaube ich, auch zitiert, wo ein CIA-Mann sagt, die Sichtungen hier gehen einfach nicht zu Ende. Immer wieder, immer mehr Sicherheitspersonal von diesen Einrichtungen meldet sich bei uns. Und das sind sehr unglaubwürdige Beschreibungen von sehr glaubwürdigen Leuten. Und uns gehen jetzt hier inzwischen selbst die fernliegendsten Erklärungen aus, um was es hier gehen könnte und so.
Also jeder kann da seine Einschätzung geben.
Das war Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Aber der Punkt ist eben, dass eben alles seitdem in Geheimdienstkanälen verschwunden ist. Die CIA hat 1953 angefangen, das Thema klein zu reden, lächerlich zu machen mit dem Robertson-Panel und durch eine Medienkampagne, die, von der einige sagen, bis heute läuft. Wenn man sich anguckt, wie die deutschen Medien berichten, können wir fast sagen, die sind die Vorreiter der Desinformation. Und das Department of Energy, also das Energieministerium, die für die ganze Atomkraft in den USA zuständig ist, hat ein eigenes Geheimhaltungssystem. Also die sind völlig unabhängig von dem, was es gibt mit Confidential Secret, Top Secret und so weiter beim US-Militär. Die haben ihr eigenes Klassifizierungssystem, ja. Das Department of Energy, das Energieministerium. Und alles, was irgendwie mit Energie oder mit geheimer, mit Atomenergie zu tun hat oder zu tun haben könnte, lässt sich sehr leicht in diesem Geheimhaltungssystem des Department of Energy verstecken, und das ist der Grund, warum die das im US-Kongress jetzt eben auch sagen, dass dort historisch
gab das schon mal.
Das gibt es die ganze Zeit, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die Franzosen haben da Studien dazu, die Amerikaner haben, also ich habe, Robert Hastings ist die Koryphäe darüber, der hat ein Buch, oder also 30 Jahre an dem einen Buch recherchiert, UFOs and Nukes, also UFOs und Atomwaffen.
Ah, das Buch gibt es.
Ist ein guter Freund von mir, Robert Hastings, genau. Ich habe selber mit jede Menge Militärzeugen geredet, die sowas auch selber erlebt haben. Robert Salas, Malmstrom-Incident 1967, Mario Woods, John Burroughs aus dem Randlesham Forest Fall 1980, wo US-Atombomben gelagert waren und so. Also das ist ein Fall, das zieht sich wirklich wie roter Faden durch die Geschichte. So, und jetzt ist eben die Frage, was haben jetzt die Drohnen damit zu tun? Und es ist eben schon interessant, erstmal festzustellen, dass immer wieder auch, nicht erst jetzt, das wird ja immer so gerne gemacht, dass man einfach die Geschichte jetzt abgrenzt ab einem bestimmten Punkt und sagt, was weiß ich, Ukraine-Krieg hat vor 2022 oder so war das angefangen? Nee, der hat eigentlich eher angefangen. Und so ist es mit den Drohnen, ist es eben auch, das hat nicht erst dieses Jahr angefangen über Deutschland oder letztes Jahr, sondern das ist eigentlich die ganze Zeit schon so gewesen. Zum Beispiel habe ich in meinem Buch ein Kapitel, das heißt die Drohnenwelle in Frankreich 2014, 2015, also vor 10 Jahren, hat sich das, was wir jetzt gerade erleben, schon mal in Frankreich abgespielt über französischen Atomkraftwerken. Und
Sichtungen, die
ja, dort waren, mit völlig unbekannten Drohnen in der Öffentlichkeit. Also das hat nicht erst angefangen jetzt vor ein paar Jahren, sondern das gab es vor 10 Jahren auch schon in Frankreich. Da wurden Atomkraftwerke überflogen von, wie Sie damals gesagt haben, drohnenähnlichen Fluggeräten. Das war das erste Mal, dass die in der Öffentlichkeit gesagt haben, es waren Drohnen. Also vorher haben sie es eben einfach versucht zu unterdrücken, aber da waren eben einfach die Berichterstattung so krass, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen irgendwas bringen als Erklärung, also sagen wir, es sind Drohnen. Mhm.
Als man das in der Entwicklung auch angeben konnte als möglichen Grund. Ich meine, da musste es ja schon gewisse Drohnen geben.
Damals gab es eben gar keine Drohnen. Also das wurde eben, weißt du, wenn du in Massenmedien bist und du willst erzählen, da war was und du willst die Öffentlichkeit beruhigen, da kannst du ja einfach sagen, ja gut, war eine Drohne. Mhm. Aber das hielt eben schon damals in einigen Fällen den Sichtungsberichten nicht stand. Also da sind Sachen rumgeflogen bei Windgeschwindigkeiten, wo es nichts fliegen kann und so weiter und so fort.
Weil auch eine Drohne sich dann irgendwann nicht mehr halten kann.
Also sie haben es damals einfach runtergespielt, dieses Vorkommen von diesen Fluggeräten. Und ich denke, der Unterschied zu heute ist, dass sie es jetzt nicht runterspielen, einfach so, sondern sie instrumentalisieren es jetzt. Sie sagen jetzt, da stecken die Russen dahinter. Weißt du, es ist eine andere Art, damit umzugehen, dass strategisch wichtige Einrichtungen immer wieder von unbekannten Flugobjekten überflogen werden. Und jetzt hat man eine Möglichkeit gefunden, wie man das in die gewünschte Richtung dreht und sagt, die Russen waren es.
Macht ja Sinn, auch gerade die Russen waren es. Man kann damit die Angst gleich, sage ich mal, mögliche Kriegsangst weiter aufrechterhalten. Man kann rechtfertigen, dass dadurch Einschränkungen vielleicht im öffentlichen Bild irgendwie zu vollziehen sind. Spannungsfall reden ja deutsche Politiker darauf. Das würde ja gleich mehrere, sage ich mal, weitreichende Folgen nach sich ziehen. Und all das kann man sagen jetzt, hey, wir haben ja sowieso diesen Krieg, alle sind sowieso super sensibilisiert und jetzt ist so eine Sichtung und dann glauben das ja auch alle irgendwie, ja, macht irgendwie Sinn, der Russe ist das und der versucht uns auszuspionieren oder so.
Also ich glaube, es spielt keine Rolle, ob wer auch immer das war, das Einzige, was zählt ist, ist es ein Signal oder ist es Lärm? Man muss eigentlich nur im Leben zwischen Signal und Lärm unterscheiden. Wenn es technologisch unerklärbar ist, und das weiß ich halt nicht, weil dafür muss man halt mehr Informationen dazu haben, was da jetzt genau passiert ist, in welcher Form und wie. Sagen wir mal, es war jetzt ein Saucer, der sich wie ein X bewegt hat und dann weggesippt ist. Dann ist es ja unerklärlich, wissenschaftlich zumindest. Dann kannst du dir sicher sein, das ist ein Signal und kein Lärm. Weil ich glaube an Zufall, aber nicht an so einen Zufall.
Ja, wie die Dinge ausgesehen haben, wird alles geheim gehalten. Es gibt keinerlei Informationen. Genau, alles, was ja, du weißt,
ist. Ich sag ja, wenn du diese Informationen hast, dann kannst du eine bessere, sag ich mal, rationalere, objektiv bessere Entscheidung treffen.
Also ich finde, es gibt zwei wichtige Sachen, die man zu den Drohnen wissen muss. Und zwar erstens, die in Deutschland haben die gesamte Drohnenabwehrtechnik zusammengeschafft, schon letztes Jahr, als das passiert ist über Norddeutschland, und ich habe auch exklusiv berichtet, dass selbst in Mecklenburg-Vorpommern ein Atomzwischenlager überflogen worden ist. Darüber hat keiner in den Medien berichtet. Das kann man sich bei Erstkontakt bei uns angucken auf exomagazin.tv. Und da hat die Polizei die ganze Anti-Drohnentechnik zusammengeschafft. Die haben es nicht geschafft, diese Dinger runterzuholen. Und das schaffen die einfach nicht. Dann dazu kommt, wenn das Spionagedrohnen wären, ja, warum sollten die dann ihre Lichter ein- und ausschalten und den Polizeihubschrauber hin und her fliegen und sowas? Ja? Das ist ja wie, hallo, hier bin ich. Ja,
wie gesagt, entweder Signal oder Lärm. Und die Entscheidung muss halt jeder für sich selber.
Und das nächste ist natürlich ein interessanter Zeitpunkt. Also die ersten krassen, also diese Drohnenwelle ist wieder aufgeflammt am 25. September über dem Flughafen in Kopenhagen. Kopenhagen Flughafen gesperrt und dann in den Folgetagen in ganz Dänemark über militärischen Flugplätzen und so weiter. Und das alles eben eine Woche bevor in Kopenhagen ein europäischer Gipfel stattfinden sollte, wo darüber diskutiert wird, wie man mit Drohnen umgeht und was man da für Drohnenabwehr macht wegen den bösen Russen und so weiter. Und das ist doch interessant, oder?
Wie aber erklärst du dieses Timing jetzt?
Ja, eben. Also das heißt, das ist erstmal, muss man erstmal sagen, es ist eine... Das ist ein zeitlicher Zusammenhang, den man nicht ignorieren kann. Und natürlich sind die Entscheidungen, die man dann getroffen hat auf der Ebene, auf der europäischen Ebene, natürlich auch irgendwie beeinflusst gewesen von diesen Drohnensichtungen. Ja? Wenn es keine Drohnensichtungen gibt, braucht man sich ja auch nicht darüber Gedanken zu machen. So, das heißt also, man könnte vermuten, dass diejenigen, die hinter den Drohnen stecken, irgendein Interesse daran haben, was mit Drohnen gemacht wird. So. Also okay, jetzt ist die Frage, wer könnte das sein? Sind das Außerirdische? Was hätten die für ein Interesse daran, dass die Menschen Anti-Drohnentechnik besorgen und Gesetze und so weiter?
Du redest hier jetzt von where does the money go? Also wer hat jetzt ein Interesse daran, dass sich was ändert?
Genau, und da komme ich eben jetzt wieder darauf zurück, dass die Frage ist, der US-Kongress, nochmal zurück zum US-Kongress, der US-Kongress versucht sich Kontrolle zu verschaffen über geheime Programme im militärisch-industriellen Komplex, die angeblich im Besitz sind von solcher fortgeschrittenen Technologie, von solchen Fluggeräten und angeblich in der Lage sind, die nachzubauen und die angeblich sogar schon operativ benutzen, also für irgendwelche Sachen einsetzen. Frage ist, wofür könnte der militärisch-industrielle Komplex wohl sowas einsetzen? Und jetzt zurück zu den Drohnen. Könnte es vielleicht sein, dass es neben einem staatlichen Akteur, also neben den privaten Hobby-Drohnenfliegern, die ausscheiden, und neben den staatlichen Akteuren wie Russland vielleicht noch einen dritten möglichen Spieler gibt, nämlich den militärisch-industriellen Komplex, der mit sowas bezwecken könnte, dass man Politiker vor sich hertreibt, dass man denen das Gefühl gibt, hier gibt es eine echte Bedrohung aus Russland, damit die tief in die Tasche greifen, um Geld für den Rüstungskomplex auszugeben. Fragezeichen. Ich will nicht sagen, dass es so ist.
Aber es kann auf jeden Fall sein, aber es wissen wir nicht. Das Einzige, was wir unterscheiden können, ist es Lärm oder ein Signal? Und das ist ja eine Einschätzung für jeden individuell. Ich sage, es ist ein Signal.
Logo.
Was für ein Signal ist es? Ob es jetzt ein Signal in Richtung, hey, Politiker, gib mal mehr Geld aus, macht Schulden für Russland, oder ein Signal für, hey, passt mal auf, ihr Schlingel, was ihr da vorhabt mit sonst was, aufrüsten und Krieg machen, keine gute Idee. Keine Ahnung. In irgendeiner Weise kann es oder wird es wohl ein Signal sein, aber wir sind eh nicht die Leute, an die dieses Signal gerichtet ist, denke ich mal. Sondern halt an die.
Robert, was hältst du davon? Es gibt ja auch Personen, die sagen, es gebe Pläne, einen Alien-Angriff, eine Invasion vorzutäuschen, weltweit. Wir gehen in eine multipolare Welt. Multipolar bedeutet, es gibt verschiedene Spieler. Es gibt nicht mehr nur USA, einzelner großer Machtspieler. Und um die Welt zu vereinen im Ganzen, könnte man quasi diese Invasion der Aliens, ich sage jetzt bewusst, vortäuschen, weil ich Interviews gesehen habe, wo die gesagt haben, hey, wenn die mit sowas kommen, dann ist das eine Täuschung, um damit quasi die ganze Welt, weil die ganze Welt sagt, wir haben jetzt diese krasse Bedrohung von den Aliens, die greifen uns jetzt an, dass man damit sie vereinen könnte. Das Ganze wäre aber nur vorgetäuscht, um einen zentralisierten Machtapparat zu schaffen, name it, One World Government, wie auch immer. Ich meine, das ist dir ja sicher schon mal untergekommen, diese Theorie.
Ja, Blue Beam, ne? Das ist ja so das, was die bekannteste... Operation Blue Beam, ja. Genau, die bekannteste Geheimoperation der Welt. von der alle wissen und vor der alle warnen. Und ich bin echt gespannt. Also jetzt mal ehrlich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man in Zeiten wie diesen, wo über China... wie viele hunderttausend Drohnen gleichzeitig irgendwie den chinesischen Drachen an den Himmel malen, wie er die Jungfrau verspeist oder keine Ahnung, was die da. Also, dass man in solchen Zeiten jetzt mit so einem Himmelsspektakel noch irgendwie eine Katze hinterm Ofen hervorlocken könnte. Vielleicht in den 50er Jahren mit der Technik, die sie damals, da hatten die bestimmt auch schon solche Technik. Es gibt alle möglichen Szenarien und Pläne. Es gibt ganz offiziell auch Vorbereitung für eine Zombie-Apokalypse beim Verteidigungsministerium und sowas, einfach um zu testen, wie würden wir dann umgehen und so. Nee, das, ich meine, was ich damit sagen will, ist, ein Geheimplan, von dem alle wissen, ist kein Geheimplan. Und ich halte das für ich werde das immer wieder gefragt. Alle sind sich ganz sicher, dass diese UFO-Geschichte nur hervorgebracht wird, um den Menschen zu erzählen, dass es UFOs gibt. Und das wird nur deshalb erzählt, weil man die Menschheit unter einer gemeinsamen Weltregierung unterjochen will. Das ist das, was ich immer wieder höre, ja. So, und was ich dann dagegen sage, ist, also, wie soll denn das hier alles weitergehen? Also wie soll denn die, ich meine, guck mal, wir haben jetzt unipolare Weltordnung ist abgegessen. Also ja, ist USA ist verlieren ja einfach ist weg. Wir sind mitten in der multipolaren Welt, wo die Leute sich untereinander verständigen müssen, was wollen wir denn jetzt machen? Und wir sehen ja von solchen Beispielen wie China und Indien und diesen ganzen aufsteigenden Nationen sehen wir, dass es durchaus Sinn machen kann, sich gemeinsam zu verständigen auf ein gemeinsames Ziel, auch wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist in verschiedenen Sachen, siehe BRICS, ja. Und dann bringt man Sachen voran und der Westen steht da und sagt sich, hey Scheiße, wie haben die denn das gemacht? Ja, wir kommen da nicht mit. Und was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, die Zukunft der Menschheit gehört denen, die verstehen, dass wir alle eins sind und dass wir uns auf was einigen müssen und als ein Konsens einfach und uns auf das konzentrieren müssen, was da zu machen ist. Und das kannst du jetzt natürlich als die böse Weltregierung, die uns alle unterjochen will, betrachten. Das ist so ein typischer westlicher, individualistischer
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn du dir aktuell in der Welt anschaust, wo quasi die Länder einfach objektiv an den Kennzahlen KPIs am besten laufen, funktionieren und sich entwickeln, sind ja die, die eine geteilte Vision irgendwie
haben.
Genau. Wie zum Beispiel hier oder andere, vielleicht sogar noch deutlich schlimm autoritäre Länder wie China, die ja wirklich autoritär so zack, zack sind, aber wo halt, du guckst dir diese Städte an, die die da haben, und du denkst, das ist eine Simulation, aber es ist die Realität, und die bauen das dann kurz in 5 Jahren hin. Also irgendwas ist ja auch dran. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin natürlich größerer Fan von Demokratie, aber, und jetzt kommt das große Aber, was ich hier an dieser Stelle sagen würde, wo mich deine Meinung interessiert, Robert. Und das ist ein ganz großer Themenwechsel, aber eigentlich nicht. Darf ich die Frage stellen, Philipp? Ich will nicht unterbrechen, ich will den Flow nicht ändern.
Du lässt dir ja sowieso nichts sagen, bitte stelle ich
dir. Glaubst du, Robert, also ich frage Robert erst, aber deine Meinung interessiert mich eigentlich auch, Philipp. Glaubst du, Robert, es gibt den, glaubst du, es gibt den Antichrist?
Jetzt kommt er aber hier.
Meinst du Teufel, Satan oder irgendwie
so? Ich weiß nicht, was ist per Definition der Antichrist, Philipp?
Also aus dem religiösen Kontext heraus ist der Antichrist der gefallene Engel. Also alle Dämonen, wenn wir das mal so
alle
sehen, sind ja alles ehemalige Engel. Ja? Dämonen sind gefallene Engel. Und der Antichrist, von dem, aber auch da kann man sagen, das ist jetzt ja kein irgendwie, von dem Peter Thiel, einer der mächtigsten Player in den USA.
Deswegen habe ich es erwähnt.
PayPal Mafia, der erst in Interviews aufgetreten ist, wo er sehr komisch aussah, sagen wir es mal so. Also ich habe selten jemanden gesehen, außer vielleicht bei Elektro-Festivals, der so pulsierende Adern in seinem abgemagerten Gesicht hatte, wo er gefragt wurde, Thema Antichrist, Thema KI. Und jetzt hält der Lectures gerade, Peter Thiel hält in den USA gerade, ganz offiziell, kannst du hingehen, dir die anhören, Lectures zum Antichristen und zur Ankunft des Antichristen. So, was ist das jetzt? Das kann jetzt jeder anders sehen. Mal ganz simpel gesagt, ist das wie Satan das Böse, wenn man es vielleicht ganz, wenn man den Christ als das Gute sehen möchte, die Ankunft Jesu Christi, und dann den Antichrist, dann ist es die Ankunft des Bösen, wenn man so möchte, ja. Genau, aber jetzt mal, du solltest ja auch mal gerne was dazu sagen. Bist du da irgendwie drin in dem Thema?
Nee, ich bin nicht wirklich drin. Ich kann aber sagen, dass der Kontext zu den UFOs ist natürlich ganz offensichtlich, ja. Also gibt es aus dem Verborgenen irgendwelche Wesenheiten, die uns beeinflussen.
Böse.
Böse. Erstmal irgendwelche. So.
Na, irgendwelche, und, ja, aber böse.
Ja, so. Und dann in der Bibel steht, Gott war der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Im Koran steht, glaube ich, so was ganz Ähnliches drin. Und im Koran sind die Dschinn zum Beispiel erwähnt, als die negativen Wesenheiten, die aus dem Unsichtbaren heraus auf die Menschheit wirken. Und ich bin ja der Meinung, natürlich gibt's, also wenn wir an das Gute glauben, das hat jetzt auch neulich einer gesagt, wieder, wer war das? Wichtig. Denn warum glauben wir nicht auch an das Böse? Wir sehen das Böse.
Es muss es ja geben,
sonst gibt
es
das Gute nicht. Wir sehen das hier überall auf der Welt. Aber
gibt es den Antichrist? Ja? Robert, was sagst du?
Ich weiß nicht genau, was der Antichrist...
Ich glaube, per Definition heißt es, so alle Ungläubigen, die dich zu negativen Dingen bewegen oder so. Oder?
Mit Sicherheit.
Ja, ich glaube, der Antichrist, wenn du das als Entität, es ist der Antichrist, dann ist es einfach ganz simpel gesagt das Böse, also das mächtige Böse.
Und Peter Thiel sagt, es kommt jetzt bald.
Peter Thiel ist sehr fasziniert mit diesem Thema. Das hat er
aber ja, was sagt er in seinen gesagt. Vorträgen?
Und das in seinen Vorträgen, also ich habe mir diesen Vortrag, die finden ja abwechselnd in Silicon Valley so statt, nicht angehört, aber es ist halt, es ist ja auch in den Medien schon gewesen, dass er Vorträge jetzt hält zu seiner Faszination zur Ankunft des Antichristen. Also das ist ja auch etwas, was auch in allen Weltreligionen vorkommt. Es kommt irgendwann der Antichrist. Ja? Da ist die Geschichte ja aber dann noch nicht zu Ende. Also die endet nicht mit dem Antichristen.
Ist das unabwendbar oder haben wir Menschen da vielleicht eine Möglichkeit?
Nichts ist unabwendbar.
Du meinst das aber auch hervorzurufen oder abzuwenden?
Das abzuwenden.
Ja, ja klar. Es möglicherweise ist aber auch die Möglichkeit, das hervorzurufen. Und vielleicht.
Ach so, ich weiß nicht, ja, wie es im Koran ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es im Koran ist, ob es unabwendbar. Wir könnten ChatGPT fragen, wie es ist. Aber ich würde sagen, ich bin sehr optimistisch. Ich sage, wir als Menschen haben die Wahl und wir können immer, auch kurz vor letzten Sekunde, optimistisch die bessere Entscheidung treffen und das Blatt wenden.
Ich denke das auch, ja. Also ich denke, ich meine, wir sehen uns jetzt konfrontiert als Menschheit mit der Tatsache, dass wir nicht, allein sind auf dem Planeten. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, dass wir nicht die Schlausten sind, sondern dass es da andere Intelligenzen gibt, die mit uns die ganze Zeit interagieren. Und wahrscheinlich nicht nur mit uns, sondern die unsere Realität, so wie, was wir als Realität begreifen, in einem viel größeren Maße unter Kontrolle haben, als was wir uns vorstellen können. Und das wird alle menschlichen Bereiche des Lebens völlig neu definieren. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und ich denke, da sind wir, jeder von uns ist in der Lage, dann da auch seine Rolle zu spielen. Also das ist ein wichtiger, das ist zumindest der Punkt, warum ich angetreten bin. Ja? Wir sind in einer Transformation, in einer ganz tiefgreifenden Umwälzung in der menschlichen Geschichte. Und wahrscheinlich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit sind wir dazu in der Lage, hinter diese Schleier zu gucken. Ja? Und ich denke, dass wir uns dabei natürlich führen lassen müssen von unserer inneren Stimme und von Intuition und großes Gottvertrauen auch brauchen, dass wir da durchkommen. Ja.
Komm durch.
Ich finde, also ich glaube, viele Leute haben zunehmend, das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, zunehmend Angst auch, was ich auch nachvollziehen kann, dass sie sagen, dass das Gefühl da ist, dass das Böse, wenn wir das einfach mal so nehmen wollen, immer stärker sich auch zeigt auf der Welt. Also das beispielsweise, das wäre gerade ja genau
Maximum.
Das Gleiche. Ja, ich meine, das, was der
das
Kian
Böse
gesagt
ist
hat.
Gerade mit, Maximum auf der ja, Welt.
So wie der Kian gesagt hat, der Antichrist, vor einiger Zeit, wenn das jetzt nicht immer wieder von sehr wichtigen Personen selbst so benannt wurde, hätte man gesagt, so ein Schwachsinn, ja, ja, die Eliten und der Satanismus. Jetzt spricht einer aus der Elite davon, wie fasziniert er quasi von Satan, dem Antichrist ist.
Wie hat er das gesagt?
Das ist, weißt du, dieses Interview?
Ich kenne den Clip, aber ich habe ihn mir nicht richtig angeguckt, weil er
mir... Ja, es gibt einmal das Interview von Peter Thiel, wo er... gefragt wurde, ob er es überhaupt für richtig hält, wenn die Menschheit überhaupt noch weiterkommt und weiter überlebt. Und da hat er dann gezögert, ja, so nach dem Motto, er ist sich gar nicht so sicher, ob das gut ist, dass es die Menschheit weiterhin gibt. Und das halt als ein Mensch, der in einer Schlüsselrolle steht, möglicherweise an der Entscheidungsschraube mitschrauben zu können, der sich so sagt, oh, ich will mir erst mal Zeit lassen, was dieses Thema angeht. Ja, deswegen glaube ich, es gibt schon viele Menschen, die das die Angst davor haben, dass das Böse immer weiter zunimmt. Teil Nummer 2 unseres spannenden Interviews mit Kiara Schusseinpur, Robert Fleischer hier. Wir haben schon über wirklich ja, unglaubliche Themen gesprochen. Jetzt wollen wir aber gleich mal mit einer Frage in den zweiten Teil reingehen, und zwar den interstellaren, das interstellare Objekt 3I Atlas. Du sagtest 3IA. Ganz kurz zum Kontext, der Harvard-Astrophysiker Professor Avi Loeb gilt als eines der angesehensten Wissenschaftler seiner Generation, und der behauptet in den letzten Wochen in mehreren Interviews, dass es einen Kometen gibt, der sich in einer gewissen Distanz auf uns zubewegt, und dieser Komet könnte auch nicht natürlichen Ursprungs sein. Im Endeffekt sage ich es jetzt mal, so wie ich es interpretiere, das könnte ein Raumschiff sein, das auf dem Weg zu uns ist. Und jetzt frage ich hier Robert Fleischer, was hältst du von dieser ganzen Geschichte?
Die ist ja eigentlich schon wieder Schnee von gestern, weil das Ding ist ja entgegen aller Unkenrufe einfach so weitergezogen und entfernt sich jetzt schon wieder. Es ist halt an der Sonne vorbeigeflogen. Ja. Es hatte wohl einen Schweif, der zur Sonne gerichtet war, was ja ungewöhnlich war. Man hat im Vorfeld wohl auch an der Spektralanalyse gesehen, dass da irgendeine chemische Verbindungen sind, die man bis jetzt so nicht gesehen hat. Und so all das hat eben Avi Loeb, den berühmten Harvard-Astronomen, vom Galileo Project dazu bewogen, hier die Alarmglocke zu rühren und zu sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass da eben noch was anderes sein dahinter stecken könnte. Mhm. Aber dann ist ein regelrechter Hype losgegangen, und du hast Remote-Viewer gehabt, die gesagt haben, da sind hier Draco-Reptilien an Bord, die die Erde übernehmen wollen.
Kannst du das mal ganz kurz, bitte, ganz kurz, du hattest ja vorher schon gesagt, fand ich super, Remote-Viewer, ja, was bedeutet das?
Remote-Viewing, also ja. Die das gesagt haben, sind keine militärischen Remote-Viewer. Das
was ist ein militärischer
Remote-Viewer? Remote-Viewing ist ein Protokoll, eine Art, wie man mithilfe von bestimmten Bewusstseinstechniken mit Zettel und Bleistift auf eine sehr geordnete, präzise Weise ganz gezielt bestimmte Informationen aus dem Informationsfeld ziehen kann, aus der Akasha-Chronik, aus dem Quantenfeld, aus dem, wie auch immer du das nennst.
Ja.
Also im Grunde militärische Hellseher-Spionage sozusagen. Und das haben die Amerikaner in den 70er Jahren entdeckt, nicht entdeckt, sondern entwickelt. Ich habe dazu auch viele interessante Interviews auf Exo Magazin TV, unter anderem mit dem besten Remote Viewer, der damals bei dem geheimen Remote Viewing Programm gearbeitet hat. Der heißt Tom McNear. Und er zeigt, was da möglich ist in dem Interview. Und das ist nicht der einzige, den ich interviewt habe. Also Fakt ist, die CIA hat das 1994 deklassifiziert. Das hat es wirklich gegeben. Es wird in der Öffentlichkeit immer gesagt, sie hätten es nur, sie hätten damit nur rumexperimentiert, aber das ist falsch. Weil, also ich habe mit den Leuten geredet, die dort gearbeitet haben, und die sagen mir, wir haben das operativ eingesetzt, unter anderem um gekidnappte Generäle zu finden oder irgendwelche Überlebenden von einem Flugzeugabsturz oder sowas. Ja. Also das wurde wirklich eingesetzt und als eine von mehreren Informationsquellen beim Geheimdienst eben benutzt. Ja, also. Und diese Methode ist seitdem weiter unterrichtet worden von den originalen Remote-Viewern. Und es gibt inzwischen viele, die das machen und die damit Informationen aus dem Informationsfeld, übrigens sehr viele aus der Wirtschaft auch. Also da werden ganze Horden von Remote-Viewern angesetzt.
Aus der Wirtschaft?
Aus der Wirtschaft, na klar. Börsenkurse und sowas, das machen die ganze Zeit.
Also, das Moment ist das, mal. Was du vorher gesagt
Wie
hast.
Wie kann man das machen?
Du kannst, es gibt eine Expertin, die ich euch da nahelegen kann. Das ist die deutsche Remote-Viewing-Expertin und sie ist auch die Chefin des sozusagen des Berufsverbandes der ehemaligen militärischen Geheimdienst-Remote-Viewer in Center Lane Project heißt das. Und sie heißt Jana Rocke. Jana Rocke, ich gebe euch gerne die Nummer. Jana Rocke ist die Expertin und sie ist die Expertin. Ja, findest du auch Interview auf Exo Magazin TV mit ihr. Und es gibt also verschiedene Arten von Remote Viewing. Da gibt es eben diese eine Methode, wo du eine Tendenz, zum Beispiel einen steigenden oder einen fallenden Aktienkurs, kannst du tendenzmäßig ziemlich genau bestimmen, ob das jetzt steigen oder fallen wird.
Und wird Bitcoin steigen oder fallen?
Keine Ahnung, ich bin kein Remote Viewer.
Aber du hast doch mit ihr gesprochen, hast du dir
das? Ich habe sie nicht gefragt. Ich hätte sie gefragt.
Die Technik nicht
anwenden. Ich unter wünschte, Wasser,
ich hätte sie liquidiert also, werden, Leute.
Bitcoin noch bei unter Wasser, er muss das wissen.
Im Moment sieht es ja nicht gut aus für den Bitcoin.
Doch, ne? Ich glaube, es sieht gut aus
wieder. Ja, sieht ja, wieder gut aus.
Sieht wieder sehr gut aus.
Okay. Also, jedenfalls, das wird benutzt und die Remote Viewer haben, also die nicht-militärischen, die haben dann gesagt, ja, da sind irgendwelche Aliens an Bord und so weiter. Mhm. Und ich bin auch immer, ich war ja die letzten Monate viel unterwegs, habe Vorträge gegeben, auch in Österreich und Schweiz und so. Und egal, wo ich war, haben die Leute mich immer bei der Q&A-Runde am Ende gefragt, was ist mit 3i Atlas? Ja, also na, dieser Komet da, von dem du da geredet hast, der und ich habe gesagt, also solange das Ding hier nicht auf der Erde landet und schleimige Aliens aussteigen, bleibt das für mich ein Komet. Ja, und jetzt verpufft das ganze Ding halt und es passiert überhaupt nichts. Und man muss das sagen, es heißt ja deshalb 3i Atlas, weil es ist das dritte, also das I steht für Interstellar, das ist überhaupt erst das dritte interstellare Objekt, was man festgestellt hat mit irdischer Technologie. Und wir wissen einfach gar nichts über solche interstellaren Objekte, wie die sich verhalten und was die für chemische Eigenschaften haben und so weiter und so fort. Und ich bin also immer dann, wenn so eine Sau durchs Dorf getrieben wird und alle Massenmedien einsteigen, dann werde ich sehr vorsichtig und sehr skeptisch und gucke mir das genau an.
Okay, also wir halten mal fest, Remote Viewing, also eine Form der Hellsichtigkeit, kann man das so sagen? Nee,
das kann jeder lernen. Jeder Mensch ist dazu in der Lage, das zu lernen. Das ist nicht das...
Aber was viewt man remote?
Das kommt darauf an, was du wissen willst.
Also wenn ich zum Beispiel wissen will, ob der Bitcoin-Kurs steigt oder fällt, dann kann ich ja, also da muss ich ja wissen, was machen die Leute, die viel Geld haben.
Also es gibt dann, ich glaube, die Methode, das könnte Jana Rocke jetzt besser erklären als ich, aber ich glaube, die Methode ist also zum Beispiel, du packst in einem Briefumschlag packst du ein Bild, von grasenden Pferden auf einer Alm. Und in dem anderen Briefumschlag packst du ein Bild von Fischen im Korallenriff. Und die legst du jetzt dahin. Und du bestimmst, einer bestimmt, aber das weiß jetzt weder der Remote-Viewer noch der die Bilder da, irgendjemand bestimmt, die Pferde stehen für steigenden Kurs und die Fische für fallenden Kurs. Und jetzt setzt du die Remote-Viewer auf das Ziel X an. Die Remote-Viewer, denen wird nicht gesagt, was die sehen sollen. Denen wird gar nichts gesagt. Dem wird nur gesagt, das Ziel. Also es gibt, weil es geht darum, dass du möglichst dein Gehirn rauslässt als Remote Viewer. Du musst möglichst dein analytisches Overlay, so nennen die das, AOL, dein Analytic Overlay abschalten, um möglichst wirklich nur diese Inspirationen, die du da bekommst, um die in Worte zu fassen. Und wenn jetzt also fünf Remote Viewer da eben eher was Grünes und blauen Himmel sehen und kaum einer irgendwie was anderes, dann bedeutet das,
dass das eine Bild, das du drauf gezeichnet hast,
dann eher bedeutet damit gemeint das, ist. Dass die eher damit das Pferd meinen und dann bedeutet das, dass die Kurse eher steigen werden.
Okay, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
Und das wird eingesetzt und das hat Thomas McNear, das ist wie gesagt der beste Remote Viewer, der jemals von dem Schöpfer des Remote Viewing Programms ausgebildet worden ist, Ingo Swann, hat mir das im Interview gesagt, dass das benutzt wird und er macht es auch. Und das ist so, die Chance ist 60-40, sagt er. Also es ist jetzt nicht 100%, das ist überhaupt die Schwachstelle bei diesen ganzen Sachen. Du kannst nicht 100%
haben. Es gibt keine Analyse.
Aber wenn du eine Tendenz hast und du investierst eben immer, wenn du in 60% der Fälle richtig liegst und in 40% der Fälle falsch und du investierst halt einfach konsequent in die Richtung, dann machst du halt Gewinn.
Okay, und also wir bräuchten jetzt einfach nur diesen Remote Viewer halt oder einen.
Na, besser ist es, wenn du mehrere ansetzt, aber gibt es
gerade in Dubai?
Keine Ahnung. Ich stelle dir heute Abend jemand Interessantes vor.
Kann der das auch?
Reden wir nachher drüber.
Leute, ich sage euch dann Bescheid auf meinem Twitter-Account, folgt mir.
So ist es. Das ist etwas, das wir nicht hier direkt besprechen können. Okay, aber ich fasse jetzt mal zusammen. Es gibt militärische Remote View, ich finde das ja auch krass, weil offiziell hat man immer gesagt, es ist alles nur Blödsinn, das ist alles Aluhutträger, Schwachsinn und wir reden über so viele Dinge heute und du kannst jetzt heute sagen und jetzt ist irgendwie kein Blödsinn mehr und jetzt haben wir Marco Rubio, Außenminister der Vereinigten Staaten und andere Leute, die reden ganz normal darüber und so irgendwie, wie wenn sie noch nie über Jahrzehnte gesagt hätten, es ist alles Schwachsinn, ha, 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 du hast wohl irgendeine Untertasse gesehen. Jetzt sagst du aber bei diesem 3i-Atlas, die haben von Draco-Reptilien gesprochen und...
Am falsch gelegen.
Also kann man das jetzt schon sagen, dass die...
Also,
weil die können ja sagen, Ding, hey, du hast das UFO gar nicht, du hast ja das Raumschiff gar nicht gesehen, du weißt ja nicht, was da drauf ist.
Also ich habe diese 3i-Atlas-Geschichte nicht weiter verfolgt, das muss ich wirklich sagen. Was mein letzter Stand ist, dass das Ding hinter der Sonne verschwunden ist, von unserem Standpunkt aus, und dann dahinter wieder aufgetaucht ist und sich jetzt wieder entfernt. Also es fliegt nicht auf die Erde zu, soweit ich wüsste. Also die Story ist durch, 3i-Atlas. Also jetzt kommt bald 4i. 4i-Atlas oder sowas. Mal sehen, weißt du? Also das, aber wichtig, ich finde wichtig, wir haben ja am Anfang über UFOs geredet, ja. Und was man schon feststellt, ist, dass es ein immer stärker werdendes Bewusstsein der Menschheit dafür gibt, dass es da Sachen gibt, die wir uns nicht erklären können. Und das führt natürlich dann auch immer mehr zu ganz grundsätzlichen Fragen, die unsere Realität betreffen. Also, wie kommt es jetzt also zum Beispiel, dass die UFOs alle unterschiedlich aussehen? Das ist nämlich ein total interessanter Punkt, der nie thematisiert wird. Also jeder, wenn du jemandem sagst UFO, da sieht jeder so eine Untertasse vor sich. Aber die Untertasse, das war nur ein Erscheinungsbild, was in den 50er Jahren oft gesehen worden ist. Seitdem, also vorher waren es Foo Fighters, das waren diese Plasmabälle. Und danach waren es die Dreiecke aus Belgien.
Genau,
die
übrigens, leuchtende Dreiecke, so.
Ja. Ja. Genau, die übrigens bis zum heutigen Tag gesehen werden. Ich habe jetzt neulich erst gerade wieder mit einem Zeugen, mit einem deutschen Zeugen geredet, der das mit seiner Freundin zusammen gesehen hat. Was hat er gesehen? Ein fliegendes Dreieck, was auf ihn zugekommen ist und über einem Nachbargrundstück. Nein, nicht unter Drogen ein. Sie haben eine Zigarette geraucht. Es war nur Zigarette.
Haben wir auch Zigaretten gerade da?
Wir haben keine Zigaretten,
so wie es aussieht.
Und wenn wir welche hätten, dann.
Also okay, aber das Dreieck wahrscheinlich war einfach, also Dreiecke. Bündeln ja Energie, oder?
Nee, pass auf, wir können jetzt nicht über, also wir können natürlich jetzt
aber darüber, du hast doch das Dreieck
spekulieren.
Erwähnt.
Ja, mein Punkt ist ja das. Jetzt pass auf, der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, die sehen alle unterschiedlich aus, diese UAP, diese UFOs. Und wie kommt das? Und es sieht eben so aus, als gäbe es da einen Zusammenhang mit dem Bewusstsein des Beobachters. Das ist ganz wichtig. Also die Leute, die...
Es ist das, was du willst, dass es ist.
ja, oder es ist das, was du, ich meine,
wahrnehmen kannst.
Guck mal, unsere Wahrnehmung ist ja geprägt von unseren eigenen Vorannahmen, von kulturellen Sachen und so. Weißt du, dieses Phänomen, das hat es schon immer gegeben. In der Bibel gibt es ganz viele Berichte über Himmelserscheinungen, die dann als das Wirken Gottes dargestellt werden. Ich glaube an die Schöpfung. Ich bin aber nicht getauft, ich gehöre keiner Kirche an. Also
gibt es einen Schöpfer, aber für dich ist dieser Schöpfer gleichzusetzen mit Gott oder nicht Gott?
Ja, wenn du sagst, ein Schöpfer, ist das ja schon ein Mann.
Nee, ne? Nee.
Okay, also
lass uns jetzt nicht an den Worten aufhängen.
Ich sag lieber gerne
Creator.
Die Schöpfung oder der grandiose Geist der Schöpfung oder sowas. Ja.
Die Schöpfung.
Also die Schöpfung nicht in dem Sinne das Resultat des Schöpfers, sondern ich meine damit wirklich den kreativen, intelligenten, unglaublich intelligenten und liebevollen Prozess des Schöpfens.
Aber das du hast doch vor einem Auto gesagt, Gott gibt es.
Ja, natürlich. Das ist Gott. Das ist Gott. Also, aber Gott ist ein Wort. Es ist nur ein Wort. Es hat 4 Buchstaben.
Wir reden auch in Wörtern heute.
Ja, gut, aber der Punkt ist ja, also worauf ich eben hinaus wollte, mit der Sache mit den UFOs, die sind ja alle unterschiedlich aus und so, ist eben Folgendes. Es gibt einen großen Bewusstseinsaspekt bei den UFOs, der bis jetzt nicht beachtet worden ist. Je nach Kultur, in der wir gelebt haben, in der wir leben, wurden die Dinger unterschiedlich interpretiert, weißt du? Zu Zeiten von Moses, da war das eben Gott, ja? Die biblischen Propheten, die haben da, wer hat eigentlich dem Moses die 10 Gebote gegeben? Es gibt Religionswissenschaftler, die sagen, die bildliche Darstellung im katholischen Glauben vom Aufstieg oder vom Abstieg ins Fegefeuer, wirkt genauso wie die modernen Berichte von Alien-Entführungen. Wird genau gleich dargestellt. Ist genau dasselbe. Und es gibt Beispiele von Lichtwesen, die findest du in der Bibel in Form von Engeln. Die findest du aber auch in Militärberichten über Zwischenfälle auf einer spanischen Militärbasis aus den 1970er Jahren, wo plötzlich ein Lichtwesen auftaucht auf einer Militärbasis. Steht in diesen Militärdokumenten drin. Und ich habe die Militärzeugen interviewt und so. Also du hast solche Fälle, die je nachdem, welche Kultur, welcher Glauben gerade vorherrscht, halt jeweils unterschiedlich interpretiert worden sind. Und wir können also nicht wissen, ist es ein Engel, ist es ein Außerirdischer oder so. Das ist nur unsere Interpretation davon. Und das heißt, es kommt von uns. Und wenn wir an dem Punkt gelangt sind, dass wir das verstehen, dass das, was wir da sehen, dass das, was wir dem zuschreiben, dass das nur unser eigenes Label ist, was wir da draufkleben.
Nicht nur unser eigenes. Es gibt ja noch, also es sind ja einmal wir, aber auch andere Menschen involviert.
Genau. Und dann hast du, wenn du
auf diesem Hügel da bist mit der College-Studentin, dann ist es ja nicht nur dein Bewusstsein, sondern auch ihres.
Genau, die erlebt auch was, aber jetzt interessant ist, wenn da viele Leute zusammenstehen, dann erleben die völlig unterschiedliche Sachen teilweise.
Ist das so unterschiedlich?
Sie sind sich alle einig darüber, dass was Anormales passiert ist, aber dann gibt es Unterschiede. Der eine hat irgendwie eher was Zigarrenförmiges gesehen, der andere eher was Rundes, der andere eher so was Eiförmiges. Nehmen wir mal diese Marienerscheinung von Fatima im Jahr 1917 oder so, wo diese portugiesischen Hirtenkinder eine Jungfrau Maria, Marienerscheinung gesehen haben. Das ist ja ein eigener Wissenschaftszweig eigentlich. Die Marianismo oder so, die Marienerscheinungswissenschaft in den südeuropäischen Ländern ist das ganz, ganz ausgeprägt.
Und spielt die Form eine Rolle?
Was? Ob die Form eine Rolle spielt? Nee, eben, genau. Das ist das, worauf ich hinaus will. Viele konzentrieren sich immer nur auf das, was sie da gesehen haben. Und mein Punkt ist, und das werde ich jetzt auch in meinem nächsten Buch auch viel deutlicher noch klar machen, aus bestimmten Gründen, die sich dann erschließen werden, wenn man das Buch liest, dass es darauf ankommt, was es bei den Leuten ausgelöst hat. Es geht darum, bei den Beobachtern etwas auszulösen. Da ist eine Interaktion von irgendwelchen, nennen wir sie Wesenheiten, aber es gibt wahrscheinlich bessere Begriffe dafür, die in Kontakt treten, offenbar, mit Menschen um bei diesen Menschen etwas auszulösen und um damit gesamtgesellschaftlich auch was auszulösen. Also Marienerschein, Signal.
Und übrigens, falls ich dich unterbreche, sag Bescheid, ne? Ich will dich nicht aus deinem Flow bringen.
Du hast mich gerade unterbrochen.
Genau, aber ich will es nur einmal sagen, damit ich es nicht in Zukunft mache.
Alles gut, unterbrich mich, wann du willst, kein Problem.
Nein, dann beschweren sich alle und sagen,
ey. Das nicht weg, das ist ein Kian sein Lieblingshobby.
Unterbrechen.
Ja, und dann hassen mich alle am Ende in den Kommentaren und sagen, ey Kian, du unterbrichst die ganze Zeit, Alter, verpiss dich.
Alles gut, ich bin immer der unterbricht, also vielleicht habe ich an dir meinen Meister gefunden. Nee, aber das ist das, was ich sagen will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es geht nicht einfach nur um eine Erscheinung oder um eine Beobachtung, sondern es geht viel mehr um, wir müssen viel mehr unsere Aufmerksamkeit auf die wirkliche Interaktion und auf dieses Resultat richten, was es bei den Beobachtern auslöst. Beispiel: Wusstet ihr, dass die Amerikaner in dem letzten ORCEP, also in so einem ultrageheimen Programm, wo sie die paranormalen Sachen erforscht haben und so weiter, da haben sie auch eine riesengroße Datenbank mit bestätigten UFO-Sichtungen auf der ganzen Welt zusammengetragen, aus seriösen Quellen, ja? 240.000 Fälle aus der ganzen Welt, die sie zusammengetragen haben und analysiert haben, also in einer riesengroßen Datenbank-Architektur. Die hieß Capella. Die wurde übrigens designt von dem grandiosen UFO-Mastermind und Computerwissenschaftler Jacques Vallée, der mir dazu das erste Interview gegeben hat. Er hat mir in dem Interview, ich habe ihn natürlich gefragt, also guck mal, Jacques, wenn du jetzt 240.000 wirklich krasse Fälle hast und die wurden unterteilt in Nahbegegnungen, Close Encounter of the Third und so weiter. Was für Muster ergeben sich denn dann? Also was, wenn du jetzt so viele Fälle gleichzeitig analysierst, das ist doch die interessanteste Frage, was erkennst du denn dann daraus? Ja, und da hat er eigentlich nicht viel gesagt, weil alles noch der Geheimhaltung unterliegt. Er hat aber nur gesagt, das Phänomen kommt und geht in Wellen und verändert sich dann immer, wie es erscheint. So, aber jetzt ist durch ein Missgeschick oder ich weiß nicht genau, wieso das an die Öffentlichkeit gelangt ist, jedenfalls ist ein interner Bericht, ein interner 10-Monats-Bericht von ORCEP von diesem geheimen Pentagon-Programm an die Öffentlichkeit gelangt. Das war wohl irgendwie so, dass ein Privatunternehmen hatte ein LLM damit trainiert.
Mit was trainiert?
Mit diesem PDF, was geheim war.
Was war der Inhalt des PDFs?
So, und der Inhalt ist ein 10-Monats-Bericht von dem geheimen paranormalen Forschungsprogramm des Militärgeheimdienstes. ORCEP hieß das. Advanced Aerospace Weapons Systems Application Program. Und darin wird gesagt, zum ersten Mal erfahren wir dann mehr Informationen über diese 240.000 Fälle. Nämlich wird dort unterteilt, also zwischen zwischen Sichtungen am Himmel, Vorbeiflügen, Nahbegegnungen und dann auch tatsächlich sowas wie Anomalien, also dass dann irgendwie, also ganz krasse Interaktionen so. Und dann kannst du eine Tortengrafik sehen, wo du siehst, ja, was kommt wohl am meisten vor, ne, so. Und da sind also 30, ich weiß nicht mehr, also fast, also der größte Teil sind solche einfach nur Erscheinungen am Himmel, ne? Ist logisch, könnte man.
Sichtung einfach, ja.
So, Sichtung. Und jetzt würde man denken, okay, wenn du jetzt Nahbegegnungen hast, wo wirklich was direkt in deiner Nähe ist oder direkt am Boden schwebt oder gelandet ist und du bist in direkter Nähe, oder dass du was am Himmel siehst, was da irgendwie deiner Meinung nach sich komisch verhalten hat und weitergeflogen ist. Was würdest du denken, was jetzt die nächstmeiste Kategorie ist?
Ich würde sagen, also man würde denken, dass die nächstmeiste einfach eine Anomalie ist am Himmel, weil genau. Anomalie könnten ja super viele Sachen sein und ich würde vielleicht denken, dass die Nahbegegnung, so sollte es sein, eigentlich etwas Seltenes ist, weil es irgendwie ja besonders ist.
Ganz genau. Und es ist aber eben nicht so. Es sind also die Vorbeiflüge, die Manöver am Himmel, die sind seltener als tatsächlich die Nahbegegnungen. Also die Nahbegegnungsfälle machen fast ein Drittel all dieser 240.000 Fälle in der Datenbank aus, was schon einen Hinweis darauf gibt, dass es irgendwie das Phänomen, was mit uns als Menschen zu tun hat, dass es zu den Menschen kommt, dass es eine Verbindung gibt, ja, zu den Menschen. Genau. Das ist nicht einfach irgendwas, was jemand sieht.
Ein gewisser Kontaktversuch oder.
Sondern das lässt sich absichtlich beobachten.
Lässt sich so beobachten.
Ja. Und jetzt, wenn du dir auch anguckst, wie diese ganzen Geheimprojekte organisiert waren, bei ORSAP zum Beispiel, gab es ein großes Projekt Bewusstsein. Und ich kann es deshalb sagen, weil ich mit dem Programmdirektor von diesem geheimen Forschungsprogramm geredet habe, ORSAP. Der heißt Dr. James T. Lakatsky, und auch mit dem Programmmanager, der das dann durchgeführt hat für den Militärgeheimdienst. Und ich bin damit einer von ganz wenigen Journalisten, die überhaupt mit dem Lakatsky reden durften. Und das kann man auf Exo Magazin TV sehen. Bin mächtig stolz, dass ich das Interview gekriegt habe. Und es stellt sich raus, die hatten ein Projekt Bewusstsein. Also die hatten ein Projekt, wo sie eben diese ganze Bewusstseinsdimension bei UFO-Sichtungen und sowas erforscht haben. Und da ging es eben nicht nur um die Frage, was das mit dem Bewusstsein des Beobachters macht, sondern da ging es auch um die Frage, kann man mit dem menschlichen Bewusstsein auf diese UFOs irgendwie also einwirken? Kann man mit Bewusstsein Technologie beeinflussen? Und das ist ein geheimer militärischer Forschungszweig, über den nie geredet wird.
Aber was ist denn daran so abwegig? Man kann doch mit Bewusstsein alles beeinflussen.
Daran ist eigentlich überhaupt nichts abwegig.
Und warum ist es dann geheim?
Ja, weil wenn es jeder wüsste, dann hättest du ja keinen strategischen Vorteil mehr daraus. Solange du in der Öffentlichkeit erzählen kannst, dass es alles Quatsch ist, dass du mit Bewusstsein auf Materie und auf Technologie einwirken kannst.
Ja, aber es ist ja indirekt. Es ist ja nicht Gedanken. So, dass ich jetzt sage, mit meinem Bewusstsein, I bend the table. Also der Tisch, wir haben jetzt hier einen Holztisch, der bricht jetzt auf einmal wegen meinem Bewusstsein. Das kann ich mir zum Beispiel jetzt aktuell nicht vorstellen, dass ich in der Lage wäre, das mit meinem Bewusstsein auszuüben. Ob das irgendwer kann, keine Ahnung, Alter. Aber dass es möglich ist, dass dein Bewusstsein, die Umgebung, in der du dich befindest, dementsprechend deine Gedanken, deine Worte und deine Handlungen zu beeinflussen, ist ja klar.
Absolut. Absolut, genau. Und deswegen ist es ja
darüber
auch so.
Darüber haben wir eine Tour gemacht in 5 Städten in Deutschland und haben über nichts anderes gesprochen, außer, hey Leute, euer Bewusstsein, eure Gedanken beeinflussen die Realität.
Darüber habt ihr eine Tour gemacht, ja?
Ja.
Ihr beide, oder was?
Wir beide.
Geil.
Mehr Philipp als ich.
Würde ich jetzt nicht sagen.
Doch, auf jeden Fall.
Philipp würde ist ich nicht der, sagen, aber...
Philipp ist der würde ich sagen... nicht passive, sondern aktive Meister im Manifestieren.
Danke sehr.
Und er hat das den Leuten auf der Bühne in 5 Städten, angefangen in Zürich, geendet mit Berlin, so mit seiner persönlichen Manifestationsstrategie mitgeteilt. Und natürlich haben es manche als lustig oder ha hi hi hu genommen, aber es ist die Wahrheit und wir haben es versucht und wir haben unser Bestes.
Manifestation gegeben. Ist ja ein Teilaspekt von dem, was du.
Es ist einfach nur Semantics. Es geht jetzt hier nur noch um Begrifflichkeiten. Das ist im Grunde
jede Erfindung, die jemals da war, ist ja erst im Kopf des Erfinders entstanden, bevor er es in die Realität manifestiert hat. Genau. Ja.
Und das Interessante ist, das Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, das ich erzählen kann, wenn ihr wollt, aber nicht jetzt, aber da spricht es quasi davon, dass jede Entscheidung und jede Entdeckung, das heißt, wir haben mit unserer Kreativität und mit unseren Gedanken die Möglichkeit, neue Dinge zu entdecken oder zu erschaffen oder Probleme zu lösen. Jedes neue Problem, das du löst, erzeugt neue Probleme. Aber wahrscheinlich bessere Probleme. Jetzt passiert aber Folgendes. Beispielsweise die 2 Brüder, die damals das Fliegen, wie hießen sie, Wright Brothers, die das Fliegen, den Baustein quasi gesetzt haben.
Es gab aber den Deutschen, der das wahrscheinlich eher erfunden hat.
Aber es spielt ja keine Rolle, wie auch immer. Das war ja ein Baustein in Richtung, irgendwann jetzt sind wir mit Raketen plötzlich. Und dann musste jemand kommen und sagen, okay, die Relativitätstheorie müssen wir nochmal neu entdecken, weil, hey, die Raketen, die funktionieren nur so lange, bis sie dann ins All fliegen und dann müssen wir es plötzlich doch umreiterieren. Das heißt, jedes Mal neue Probleme. Ein Problem gelöst, das nächste kommt, neue. Jetzt ist die Theorie in diesem Buch, dass mit jedem gelösten Problem unendlich neue Probleme kommen. Und deswegen ist es der Beginn der Unendlichkeit. Jede Lösung jedes Problems ist der Beginn einer neuen potenziellen Unendlichkeit.
The beginning of eternity.
Infinity.
Infinity, richtig, ja. Mhm.
Sehr interessantes Buch.
Mhm.
Aber ja, zurück zu den Aliens. Ja,
die Multiwelt, genau, die Multiwelten-Theorie, dass wir in jeder Sekunde sich sozusagen eine Möglichkeit... Mit jeder Entscheidung. Aber es geht sogar, es gibt Leute, die sagen, jede Millisekunde spaltet sich eine neue Realität ab und wir navigieren sozusagen zwischen den Welten.
Ja, aber das stimmt ja. Also guck mal, ganz simpel gesagt. Wenn ich mir jetzt die Nase putze, ob ich jetzt das Taschentuch auf den Tisch in die Mitte werfe oder hinters Sofa, ändert etwas an der Zukunft dieser Realität. Wenn ich es auf den Tisch werfe, dann wird Robert wahrscheinlich gleich sagen, Kian.
Ich auch.
Lass uns das,
genau, mach Philipp, dein Rotzetuch
genau, weg. Was soll das? Dann werden wir ein paar Sekunden Unterbrechung haben, die dazu führen wird, dass das Outcome von diesem Gespräch ein ganz anderes sein wird, als wenn ich es mache, euch gar nicht darüber mitteile, ihr redet und das Taschentuch da endet. Das heißt, diese Entscheidung... Richtig, ja.
Ja. Ändert also es ändert die jede Entscheidung in jeder Millisekunde ändert
die Realität. Aber nicht nur meine, jede. Von dir, von mir. Natürlich haben manche Leute ein bisschen mehr Entscheidungs, sag ich mal, Magnitude. Siehe Peter Thiel, der dann Palantir und sonst was oder Elon Musk oder so. Aber one step at a time, guys.
Also ich habe wirklich immer ich habe immer wieder erfahren, je höher du gehst in der Rangordnung, also je höherrangig die Leute sind, mit denen du redest, ob das jetzt Politiker sind oder Wissenschaftler oder Geheimdienstler oder so, je höher die sind, desto mehr wissen die Bescheid über das, was ihr jetzt hier, was du gerade gesagt hast.
Oh, ich kann dir alles darüber erzählen.
Desto mehr wissen die Bescheid über UFOs und über diese ganzen, über die Fähigkeit des Bewusstseins, die Materie, also die Realität zu beeinflussen und sowas.
Aber meinst du, das wird bewusst geheim gehalten?
Ja, also es wurde definitiv bewusst geheim gehalten und es bricht, doch, das wurde ganz klar, diese Remote-Viewing-Geschichte war ja geheim.
Also es ist ja geheim gehalten worden.
Also ich meine, guck mal, wie sagte einer dieser Whistleblower schön.
Wir standen auf einer Bühne von 10.000 Leuten in verschiedenen Stadien und haben es.
Ja, aber Kian, das ist ja nicht unbedingt das, was die geheim halten.
Reality
ist. Es ist im Grunde genommen das gleiche Fundament.
Guck mal, Reality is classified, hat einer gesagt. Das war, also was sie damit meinen ist, wenn jeder davon weiß, wie einfach das eigentlich ist, einer dieser UFO-Whistleblower. Jeffrey Nucciatelli hat das gesagt.
Who's classifying it?
The reality is classified. Also damit meint er, ja eben, die wenden sich halt dagegen. Die sagen, man kann nicht die Natur der Realität als Staatsgeheimnis behandeln und im Namen der nationalen Sicherheit für geheim erklären. Das geht nicht. Wir sind nun mal alle Bestandteil dieser Welt. Wir müssen Bescheid wissen dürfen über die Natur der Realität und wie das hier alles
beschaffen ist. Aber jeder weiß in dem Ausmaß Bescheid, in dem er Bescheid wissen muss. Und jeder hat die Möglichkeit, mehr Bescheid zu wissen, wenn er
will. Oder möchte, indem er Bescheid wissen möchte,
genau. Würde ich sagen. Genau, und diese Leute konnten das vielleicht, als es das Internet nicht gab, eindämmen. Aber mittlerweile, wie gesagt, wir waren in 5 Städten. Es ist der gleiche Kern. Du kannst jetzt natürlich nicht uns 2 ADHS-Vollidioten zuhören, sondern du kannst halt stattdessen dir ein Buch von David Deutsch durchlesen, wo das wissenschaftlich drin steht. Aber das ist ja deine Entscheidung. Und jeder hat die freie Entscheidung, sich mit dem Thema zu befassen oder nicht. Und keiner dämmt das mittlerweile so aktiv ein. Die Leute nehmen es nicht ernst. Und das nicht ernst zu nehmen, ist ihre Entscheidung.
Ich denke, also Thema Manifestation, wenn wir davon ausgehen, dass du einen maßgeblichen Einfluss hast, dass dein stärkster Gedanke zu deiner Realität wird, ist etwas, was viele Leute, was wir immer wieder im Podcast behandeln und was viele Leute halt abtun, einfach als, es kann doch nicht so einfach sein, sondern mein Chef ist davon abhängig, ob ich weiterkomme im Beruf. Meine Freunde und mein Umfeld sind dafür verantwortlich, aber nicht die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, also die volle Verantwortung über das eigene Tun und sich anzuerkennen, dass die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, bilden nachher, sind das Gerüst für die Realität meiner Zukunft. Ja, schon in den nächsten 5 Minuten, das ist ja das, was der Kian gesagt hat, jeder Satz, den er jetzt sagt, ändert sofort unsere Realität.
Genau. Ja. Das ist ja ein Fakt. Jeder Satz, jedes Wort,
wir jede sagen, Silbe. Dass das
nee, ist nee, ein das Fakt ist ein Fakt.
Ja, jede Silbe. Ich bin ja bei dir, aber viele Leute lehnen das ab und sagen, guck mal, wenn wir ein Video machen oder einen Shortclip, haben wir auch schon gesprochen, wir reden über diese Sachen, reihen sich die Kommentare drunter nach, die haben es ja einfach, so ein blödes Gelaber, da reden ja Reiche und weißt du so, immer diese, damit du dir nicht selber eingestehen musst, welchen Einfluss du auf deine Entscheidungen hast. Das liest du immer unter solchen Kommentaren.
Wir haben vorhin über die Entropy geredet. Entropy bedeutet das Chaos.
Ja, bedeutet zunehmende Unordnung.
Genau. Die Welt ist ein riesiges chaotisches, zufälliges, unordentliches Ding.
Wird immer unordentlicher eigentlich, laut Entropie.
Genau.
So sieht's auch aus.
Und trotzdem gibt's innerhalb dieses Chaoses Schicksal und Gott. Wie kann das funktionieren? Diese zwei Dinge müssten ja eigentlich paradox sein. Ordnung und eine vorgewählte Richtung innerhalb eines Chaoses. Der Grund, warum das möglich ist, ist, weil wir als Menschen die Möglichkeit haben, und das ist das, womit wir geblessed sind, wie sagt man das auf Deutsch, gesegnet sind von Gott, dass wir einen freien Willen haben, zu jedem Zeitpunkt. Viele Menschen möchten sich diese Verantwortung nicht selber geben. Viele Menschen sagen, ich bin in der Situation, in der ich bin, weil XYZ. Und das stimmt zu einem sehr großen Anteil. Ich habe mir nicht ausgesucht, in Berlin um 10 Uhr morgens am 28. Juni 1999 in einem Krankenhaus am Insulana geboren zu werden, in einer Familie von meinem Vater aus dem Iran, der in Deutschland studiert. Habe ich mir das ausgesucht? Nein. Habe ich mir meine Charaktereigenschaften ausgesucht? Nein. Habe ich mir meine, weiß ich nicht, Körpergröße und Hautfarbe ausgesucht? Nein. Habe ich mir ausgesucht, in welcher Nachbarschaft ich aufwachse, zu welcher Schule ich gehe? Nee, ich war ja zu klein. Meine Eltern haben das entschieden. Irgendwann, wenn dein Selbstbewusstsein groß genug ist, dass du in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, hast du die Möglichkeit. Ab diesem Moment hast du jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde den freien Willen und die Möglichkeit, egal was zu tun auf dieser Welt, was physisch dir möglich ist. Dieses Spektrum an Möglichkeiten erweitert sich mit dem Alter. Für manche Menschen reduziert es sich, weil sie in festgelegten Regeln und Normen und Strukturen denken, bei denen sie denken, wenn ich diese nicht durchbreche, oder anders, ich kann sie nicht durchbrechen, deswegen muss ich mich so benehmen, deswegen muss ich diesen Weg gehen, deswegen muss ich dort zur Schule gehen, deswegen kann ich meine Schule und mein Studium nicht abbrechen. Du kannst machen, was du willst. Ich könnte jetzt aufstehen, mitten in dieser Aufnahme, die Tür aufmachen und, keine Ahnung, eine neue Wasserflasche holen. Macht das Sinn, jetzt das zu machen? Nein. Ist es meine Entscheidung trotzdem? Ja. Warum würde ich das jetzt nicht machen? Weil ich meine zwei Podcast-Partner und ihre Zeit respektiere, die sie hier diesem Podcast widmen und wir jetzt nicht unnötig hier irgendwelche Shows machen müssen. Was ich damit sagen möchte ist, ich bin in einer Familie aufgewachsen mit zwei Eltern, die beide in dem Zeitpunkt kein Geld oder Vermögen hatten. Mein Vater war bei SAP, hatte einen sehr guten Job, hatte einen Hexenschuss, kam zwar von einer wohlhabenden Familie, hat das Geld aber nicht akzeptieren wollen, weil seine Geschwister leider die Nachteile von sehr viel Geld erlebt hatten und er einfach kein Interesse daran hatte. Und er auch eher kreativ sein eigenes Ding machen wollte. Meine Mutter hat die Sprache gerade erst gelernt. Das heißt, wir waren quasi am Existenzminimum. Natürlich geht es schlechter. Ich kenne jemanden, der ist in den Slums in Indien aufgewachsen und ist jetzt in einer der größten Market-Making-Firmen der Welt, der Signatory for the SEC. Der hat ein viel krasseres Upbringing als ich. Was ich damit sagen möchte ist, man muss mir das jetzt nicht glauben, man muss es dir nicht glauben, wenn du über deine Geschichte erzählst. Aber die Wahrheit ist, dass wir die Entscheidung haben, zu jedem Zeitpunkt, sobald wir in der Lage sind und das Entscheidungsspektrum sich erweitert mit jeder Entscheidung, the beginning of infinity. Und mehr gibt's dazu nicht. Gute Gedanken, gute Worte, gute Handlung. That's it. That's the secret of the Amen. Universe, guys.
Also ich kann das für mich so unterschreiben. Ich sehe das auch so. Du bist maßgeblicher Architekt und Gestalter deines Lebens. Ich weiß nicht.
Nee, ich bin da völlig dagegen. Nee, ich sehe es genauso wie du. Ich habe ja auch, weißt du, wie kann man 18 gefunden, Jahre...
Ja, ich fände es lustig gewesen, wenn er jetzt einfach gegen argumentiert hätte, damit wir verwirrt sind.
Ich sehe es genauso wie du. Es ist so, wie kann man 18 Jahre lang als Journalist überleben, wenn man über UFOs berichtet? Wie geht das überhaupt, ja? Und es geht, indem man seinem Bauchgefühl folgt, indem man seiner Intuition folgt, die einem sagt, mach das, geh dahin, rede mit dem. Und dann führt das eine zum anderen und am Ende habe ich vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass die öffentliche Wahrnehmung über das Thema sich
ein bisschen weiterentwickelt hat. Soll ich noch ein Geheimnis auspacken?
Ja, bitte.
Das ist das größte Geheimnis.
Okay.
Das ist wirklich das größte Geheimnis. Seitdem ich das erkannt habe, lief alles in meinem Leben in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht, sei es beruflich, sei es privat, sei es mit der Familie, sei es zwischenmenschlich, besser. Das größte Geheimnis im Universum ist Authentizität. Lügst du manchmal, Robert?
Das ist kein Geheimnis, das kannte ich schon.
Nein, aber warte, lügst du manchmal?
Bestimmt, ja.
Du, Philipp? Mit Sicherheit, ja.
Aber lügt ihr, um jemanden zu, wie sagt man das auf Deutsch, deceitful, also...
Deceive, also um jemanden zu täuschen oder...
Oder ich sage, die größte Sünde, nach den Sünden, die der Koran sagt, die größten Sünden sind, die größte Sünde ist, jemanden versuchen zu täuschen, to be deceitful. Du kannst lügen, ohne jemanden zu täuschen zu wollen und ohne ihm etwas Schlechtes zu wollen. Du kannst aber einen Täuschungsversuch machen, ohne zu lügen. Deine Freundin oder deine Frau, du fragst sie, hey Schatz, wie war gestern Abend das Dinner mit deinen Freundinnen? Super. Hattet ihr einen ruhigen Abend? Ja, sie hat nicht gelogen. Sie hat die Wahrheit gesagt. Was, wenn sie aber nach dem Dinner sonst was getrieben hat? Sie hat es dir nicht gesagt. Sie hat aber auch nicht gelogen. Sie hat dich aber getäuscht. So, ich sage, jemand, der andere Menschen versucht, mit schlechter Absicht zu täuschen, begeht vermutlich die größte Sünde, die man in diesem Universum begehen kann. Und entfernt sich selbst und schadet sich selbst leider damit am meisten, weil er sich selbst am meisten von der Version seiner selbst, die am kohärentesten across all universes ist, entfernt. Mehr dazu gibt es in diesem Buch. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du mit dir selbst authentisch und real bist, das heißt, du bist im Einklang mit dir selbst. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du für Fehler gemacht hast, was du für Traumas hattest, warum du sie hattest, wie du sie gelöst hast, wie du weitergemacht hast, warum du was machst jeden Tag. Und in Kommunikation mit anderen Menschen, mit guter Absicht, so weit wie es dir möglich ist, wahrheitsgetreu, authentisch bist und die Realität aussprichst, wird dir ausschließlich, nicht ausschließlich, aber so weit wie es gewollt ist, nicht von mir, aber vom Schicksal, Gutes widerfahren.
Wird dir geholfen. Du wirst unterstützt vom Universum dabei, was du da machst. Ganz klar.
Weil, du musst einfach nur authentisch und real deinen Weg gehen.
Genau.
Wirkt noch krasser mit dieser weißen Rose.
Und jetzt habe ich noch ein viel größeres Geheimnis. Ein noch viel größeres Geheimnis. Und zwar umso wirkungsvoller, wenn du nicht einfach nur eigensinnige Ziele machst, sondern wenn es wirklich um was geht, was mehr Leuten nützt,
genau, als nur dir selber. Genau, wenn du authentisch mit echtem Willen, also wirklich aus tiefem heraus anderen Besseres wünschst und das so auch versuchst umzusetzen, widerfährt dir.
Und da sind wir jetzt schon mitten in diesem Paradigmenwechsel, in der Diskussion über den Paradigmenwechsel, der der Menschheit jetzt gerade bevorsteht. Weil nämlich, ganz ungeschickt wieder zurückzulenken zu dem eigentlichen Thema, weswegen ihr mich hier eingeflogen habt nach Dubai, zu den UFOs. Genau. Nämlich, was macht denn das jetzt mit den Menschen, wenn die feststellen, da gibt es was Größeres, das macht hier irgendwie einen Sinn, das wirkt hier irgendwie, hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei uns, zeigt uns, da ist was Größeres. Ich meine, das machen die, weißt du, die fliegen hier, schalten die Lichter ein und aus und fliegen so und so und alles Mögliche, so wie um zu sagen, hallo, hier gibt es was Größeres als euch. Ja, was macht denn das mit den Menschen? Und das macht am Ende natürlich mit den Menschen, dass sie die Natur ihrer Realität hinterfragen, dieses mechanistische Weltbild, ja, und dass sie anfangen, sich zu öffnen für mehr Möglichkeiten. Und ich habe mich jetzt viel rumgetrieben mit Bewusstseinswissenschaftlern. Zum Beispiel gab es da die Science of Consciousness Konferenz in Barcelona, die gibt es übrigens im April auch wieder dann findet sie aber wieder in Arizona statt, was ich schade finde, aber das ist ein interessanter Termin. Und da scheint komm mit, lass uns da hinfahren. Ey, das ist wirklich, Logo, ja. und da scheint es der Konsens zu sein, also da waren wirklich die wichtigsten Leute da, die es so gibt, ja. Und da gab es eigentlich, ist der Konsens ist, es gibt was Größeres, wir sind alle miteinander verbunden und über diese fundamentale Realität, von der wir im Wachbewusstsein jetzt, wo wir jetzt hier sitzen, so gut wie nichts mitkriegen. Aber in der sind wir alle miteinander verbunden und über diese Realität haben wir auch einen großen Einfluss auf das, was passiert und so. Und wir sind alle, es ist alles ein riesengroßes Kontinuum. Wir sind alle wie, hier, guck mal, ich mache immer gerne dieses hier, warte, ich stecke hier mal so, das ist jetzt hier, das hat jetzt neulich der eine Psychiater aus Argentinien gezeigt, den ich interviewt habe, der sich damit beschäftigt. Also das hier ist Tick, Trick und Track, ja. Die können sich überhaupt nicht leiden, die hassen sich wie die Pest, ja. Also das sind hier die Nachbarn mit dem Maschendrahtzaun und was weiß ich und so, ja. Hier, die hassen sich, der verklagt den und der hat mit der Frau da und was weiß ich. Und die hassen sich ihr ganzes Leben lang. Und dann sterben die und dann stellen die fest nach dem Tod, dass die alle an einer Hand, dass die sind eigentlich alle Teil desselben Dings, weißt du?
Ich glaube, sie, also Tick, Trick und Track wissen ja nicht selber, warum sie sich hassen. Die denken, sie wissen es.
Ja, sie sind getrieben halt von, ich glaube, irgendwie das Problem ist, wenn alles entsteht dadurch, wenn du... Wenn du aufwächst in einem System, wo du denkst, du musst dich durchsetzen gegenüber anderen, besser sein und schneller sein als die anderen.
Es gibt ja dieses Zitat, if you can't beat them, join them, and if you can't change the game, play according to the game. Man kann aber auch einfach sagen, if you dislike the game, change the rules. If you dislike the game, change the game. If you dislike everything, expand it. Das Interessante ist, ich glaube, in der Welt aktuell ist das größte Problem, dass wir uns in einer dunklen Zeit befinden, die aber sehr temporär ist, weil sie historisch betrachtet, wenn du in die Geschichte schaust, immer wieder auftaucht. Es gibt immer wieder eine Disbalance zwischen Gut und Böse. Diese Disbalance muss passieren, weil sonst gibt es Gut nicht. Pendulum, sagt man das so?
Das Pendel
schwingt halt einfach stärker aus, damit es dann über eine längere Zeit hinweg wieder ins Gute schwingt. Jetzt befinden wir uns aktuell sehr tief in diesem, ja, sag ich mal, negativ schlechten Spektrum. Warum? Woran erkennt man das? Schau dir die Werte der Menschheit global des größten Teils an. Degeneracy, Ablenkung, Kleinlichkeiten, Kriege. Streitigkeiten. Das Simpelste, woran man das erkennen kann, ist, wenn du dir anschaust, was wird global belohnt? Wird global Mutual Respect, also beidseitiger Respekt, Nächstenliebe und Fürsorge belohnt? Oder sitzen die, die an der Macht sitzen, dort wegen Erpressung und wegen Angst? Das und wegen Kontrolle.
Ja, ja. Ich habe mir auch schon manchmal gedacht, ich glaube, in bestimmte Positionen kommst du gar nicht rein, wenn du nicht kompromittiert
bist. Nein, du kommst da rein. Es dauert nur länger.
Ja. Es dauert, ja, oder du kommst gar nicht rein.
Also. Du kommst rein, es dauert nur länger. Das Problem ist, dass die Bösen, weil sie ja böse sind und sie wissen selber nicht, warum sie böse sind, beziehungsweise sie haben eine gute Erklärung. Die Bösen sagen, ich bin super intelligent, sind sie auch meistens. Sie sind gebläst. Sie sind damit gesegnet, intelligenter zu sein als der Großteil der Menschheit. Jetzt denken sie und schauen sie sich die Menschen an und sagen, ich bin intelligenter, viel intelligenter als diese ganzen Menschen. Ich weiß besser, was für die anderen gut ist. Und bevor jemand anderes, der genauso intelligent ist wie ich, der vielleicht es schlechter weiß, die Kontrolle übernimmt, muss ich die Kontrolle gewahren, weil ich weiß es besser. Und ich verursache das Chaos und löse es wieder, damit ich oben sitze, zum Leid der ganzen anderen Menschen. Das ist das, was passiert, wenn das Pendulum oder das Pendel zu weit ins Böse ausschlägt. Jetzt passiert das meistens in einem sehr, wenn du das historisch betrachtest übrigens, das ist jetzt nicht nur aktuell, sondern in der Geschichte der Menschheit, passiert das sehr kurzfristig. Kurzfristig heißt vielleicht 200 Jahre, 100 Jahre, nicht 2000 Jahre. Die guten Zeiten sind eher 2000 Jahre, die schlechten Zeiten eher 200 Jahre. Wenn das Pendel ausschlägt, dann sind diese Menschen, die mittels Kontrolle, Erpressung, Angst und Aggression und Einschüchterung die Kontrolle gewahren, an der Macht, an der Spitze. Warum? Weil wenn die guten Zeiten sind und die guten Zeiten lange angehalten haben, sind diese Menschen sehr schneller und einfacher in der Lage, sich zu koordinieren und zu bündeln. Jemand, der inhärent gut ist, kümmert sich um nichts anderes mehr als um seine eigene Familie, um sein eigenes Wohlbefinden und um seine Kinder. Den interessiert es gar nicht, irgendwen zu kontrollieren. der sagt, ich habe Geld, ich liebe das Leben.
Und du meinst, das Pendel schwingt irgendwann wieder um.
Ich liebe meine Familie. Warte, lass mich das kurz zu Ende erzählen. Ich liebe meine Familie. Ich habe unendlich Geld. Sagen wir mal, jemand hat unendlich Geld. Ich will gar keine Macht. Ich will gar nicht irgendwen kontrollieren. Wofür? Ich will einfach nur, dass meine Familie gut geht. So, und das machen dann die guten Menschen. Und die müssen sich gar nicht zusammen kooperieren. Die machen das einfach. Und wenn sie Freunde haben, haben sie Freunde. Und wenn nicht, dann nicht. Die Bösen vertrauen niemandem. Außer denen, wo sie wissen, der ist einer von uns. Mit dem kann ich zusammen böse Dinge machen. Und ich muss zusammen mit irgendwem böse Dinge machen. Weil alleine kann ich sie auf jeden Fall nicht machen. Weil sonst werde ich komplett gebumst. Und die Bösen planen das lange im Voraus, während die Guten alle noch am Sitzen sind und chillen und wir hatten 2000 Jahre Peace. Love and Happiness. Jetzt sind die Bösen plötzlich in einer Gruppe, koordiniert, zusammen und nutzen diese Mittel wie Angst, Erpressung und sonst was und nutzen ihre Macht aus, um das Zepter zu ergreifen. Das haben sie sehr oft gemacht in der Vergangenheit, der Geschichte der Menschheit. Warum hält das nicht lange? Die vertrauen sich ja nicht mal gegenseitig. Die Bösen sind aus Zwang miteinander befreundet, weil sie wissen, ich kann sonst niemandem vertrauen, ihm kann ich auch nicht vertrauen, er kann mich auch jederzeit umbumsen, aber solange ich eine Knarre an seinen Kopf habe und er an meine, ob das jetzt metaphorisch oder physisch ist, kann er mich nicht ficken und ich ihn nicht ficken. So funktioniert das für eine Weile, bis es so langsam anfängt zu bröckeln.
Und intern, hast du den Eindruck, es bröckelt schon gerade?
Es bröckelt schon. Wenn es anfängt zu bröckeln, während es anfängt zu bröckeln intern, womit die Guten gar nichts zu tun haben, merken die Guten, unabhängig davon, wer sie sind und wo sie geboren sind und sonst was, kommen sie auf die Welt und schauen sich die Welt an und merken, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn hier los? Warum wird Gutherzigkeit, Respekt, Fürsorge, warum wird das nicht belohnt? Warum muss man täuschen und betrügen und abziehen und Gewalt anwenden, um an die Macht zu kommen? So sollte das nicht funktionieren. Die Guten müssen aber erstmal auch in irgendeine Position kommen, in der sie irgendeine Macht haben. Das heißt, sie werden individuell ihren Weg gehen und irgendwie an die Macht kommen und merken along the way, hey, so Leute, sollte das eigentlich nicht laufen. Jetzt wissen sie aber auch, hey, die Bösen sind gerade verdammt nochmal an der Macht und ich habe keine Chance gegen die. Deswegen können sie auch nichts machen. Jetzt merken sie, okay, das bröckelt so langsam und die Guten vereinen sich dann irgendwann, wenn die Zeit richtig ist, wenn sie sich treffen und wenn sie auch beide oder mehrfach anerkennen, hey, hier läuft irgendwas falsch, jetzt sollten wir uns so langsam verbünden. Dann verbünden sie sich und wenn das Gute sich verbündet, schlägt es das Böse, weil im Universum Authentizität.
Aber jetzt bin ich wirklich dagegen. Also jetzt habe ich wirklich meine Gegenposition und zwar, das ist mir zu polarisiert, die Guten gegen die Bösen.
Aber wenn es
die
gibt Bösen Gut sich, und Böse.
Wenn die ja, okay, aber es gibt auch Schwarz und Weiß und es gibt oben und unten und ja. Wenn du und es gibt links und rechts und wenn du ins Weltall fährst, Weltall fliegst, dann ist oben und unten völlig relativ und scheißegal.
Aber was ist jetzt der Punkt?
Mein Punkt ist, was ich sagen will, ist, ich glaube, die Polarisierung zwischen diesem Gut und Böse. Also Gut und Böse, weißt du, wenn jemand im Laden irgendwie was klaut, ist es natürlich böse. Aber wenn der da im Laden klaut, Essen klaut und es ist eine Mutter und die hat kein Geld und die muss ein Baby versorgen, ist es wieder gut. Und das, was ich sagen will, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, es geht eigentlich, was du eigentlich sagen wolltest oder so wie ich es verstehe, ist, es geht eigentlich um das Gewahrsein davon, die eigennützigen Ziele für seine eigene persönliche Bereicherung versus die Gemeinschaft, die gemeinsam sich auf ein Ziel konzentriert. Nee, habe ich falsch verstanden.
Gut und Böse sind erstmal nur zwei Gegengewichte. Okay?
Ja, gut, aber...
Böse ist in meiner Definition jemand, der mehr Schaden anrichtet insgesamt an mehr Menschen als Gutes erzeugt.
Das wird der aber wahrscheinlich ganz anders sehen.
Das sieht er ja ganz anders.
Na ja, klar.
Deswegen macht er das, was er macht. Der Bösewicht sieht sich auch als Superheld. Und deswegen sehe ich ihn nicht als Bösewicht, sondern als Gegengewicht. Das Gegengewicht macht das, was das Gegengewicht machen muss. Denn das Gute würde nicht existieren, wenn es das Gegengewicht nicht gäbe und wenn das Pendel nicht umschwingen würde. Dann hätten wir keine 2000 Jahre gut. Es muss so passieren.
Es ist interessant, dass du von Pendeln redest, weil kennt ihr Transurfing? Habt ihr davon mal gehört? Transurfing? Transurfing? Nee.
In Deutschland kennt man sich sehr gut mit Trans aus. Das ist ja, aber wiederum was anderes.
Nichts damit zu tun. Nee. Okay. Auch nicht mit Surfen, sondern es geht darum, wie man die... Also es ist ein russischer Bestseller-Autor, der eine ganze Bücherreihe darüber geschrieben hat. Wir haben ja über Bücher geredet.
Aber das lenkt mich gerade zu sehr ab, weil ich wollte den Punkt noch zu Ende machen. Ich weiß nicht, was das mit dem Surfen
jetzt ist. Der redet über Pendel in dem Buch. Und Pendel sind in seinem Buch ist ein Konzept von... Er nennt das energoinformative Strukturen, also eine Art Geistes, so eine Art Idee oder irgendwas im nicht körperlichen Raum, also im reinen Bewusstseinsraum, zu der sich Menschen hingezogen fühlen oder unter deren Kontrolle sie stehen, ohne dass sie das wissen, zum Beispiel Krieg. So, Krieg ist ein Pendel, sagt er, zum Beispiel Ukraine-Krieg. So, jetzt gibt es die sind für den Ukraine-Krieg und dann gibt es die sind gegen den Ukraine-Krieg. Und egal, ob du, pass auf, und egal, ob du jetzt sagst, die im Ukraine-Krieg sind gut und oder die dagegen sind böse oder umgekehrt, ob du dafür bist oder dagegen bist, bist du immer noch unter dem Einfluss dieses Pendels. Das finde ich das, was ihr sagt. Das
ist aber was ganz anderes.
Das ist, stimmt, das ist was ganz anderes. Aber ich finde das aber viel cooler, auf die Art und Weise, also alles mal so zu betrachten, eigentlich jedes Massenmedium, jedes Produkt, jedes Meme, was durchs Internet geistert, Atlas, hier 3i Atlas, Klimawandel, die Alien-Bedrohung, die irgendwas sind, alles Pendel, aber auch es kann Corona zum Beispiel hier, Corona ist auch so ein Pendel. Und dann sagt dieser Vadim Seeland, wir müssen eigentlich, wenn wir Freiheit erreichen wollen, müssen wir uns von diesen Pendeln befreien, weil wir können nicht sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen, egal ob du dafür bist oder dagegen, bist immer noch.
Aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich hab das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, das Pendel existiert, weil es existieren muss.
Die Frage,
ja, der Krieg ist nichts Gutes. Nee, aber Krieg muss nicht existieren, ja, weil sonst ohne Krieg gibt es keinen Frieden. Was ist Frieden ohne Krieg?
Aber muss
Krieg existieren? Was ist Frieden ohne Krieg?
Ja, Frieden. Es gibt keinen Weg zum Frieden.
Warum besteht Frieden? Warum sagt Land A mit limitierten Ressourcen und Land B mit limitierten Ressourcen, beide haben komplett andere Kulturen, hey, wir klauen dir deine Ressourcen nicht und du klaust dir meine nicht, obwohl wir haben arme Leute. Warum?
Ich würde sagen Ausgeglichenheit und
Handel.
Harmonie.
Harmonie. Ohne Chaos gibt es keine Harmonie. Harmonie ist das Gegengewicht zu Chaos. Krieg ist das Gegengewicht zu Frieden. Ich bin kein Fan von Krieg. Trotzdem kann man und sollte man und muss man leider in irgendeiner Weise acknowledgen, anerkennen, dass es ohne Krieg keinen Frieden gibt. Ohne Nuklearwaffen hätten wir keinen Globalismus und 50 Jahre Frieden gehabt. Die schlechten Zeiten. Pendel schwingt aus. Die Bösen sind an der Macht. Angst, Kontrolle, blablabla. Die Guten formieren sich langsam und merken, irgendwas stimmt hier nicht. Unabhängig voneinander. Ziehen miteinander, merken, hey, wir sind alle gut. Die Bösen sind nicht böse. Sie machen das, was sie denken, was richtig ist. Die Bösen sagen zu den Guten, ey, du bist eigentlich einer von uns. Was ist los mit dir? Du könntest auch kontrollieren. Du könntest uns helfen und du wehrst dich gegen uns. Du bist einer von uns, aber du widersetzt dich dem. Du bist unser größter Feind. Großer Krieg. Das Gute gewinnt. Lange gute Zeiten. Bis das Pendel wieder umschwingt.
Genau, das hat jetzt sowas Ähnliches. Das hat auch jetzt einer der Vortragen bei diesem Symposium an der Militärakademie in Österreich gesagt, dass es vielleicht, wir müssen uns vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dass es das Böse gibt und dass es immer wieder in unsere Welt schwappt.
Ich würde es nicht mal böse nennen, sondern es gibt einfach Menschen, die verursachen Chaos und es gibt Menschen, die verursachen Harmonie. Und diese Menschen, die Chaos verursachen, haben eine gute Begründung und haben viele Traumas und die können auch nichts dafür, zu einem gewissen Grad. Am Ende haben sie trotzdem natürlich ihren freien Willen, machen das willentlich. Und deswegen werden sie dann am Ende auch, sag ich mal, nicht bestraft, aber halt zurückgebogen. Und es passiert auch irgendwann. Und ich bin nicht die Person, also ich bin bei weitem nicht irgendwer, der in irgendeiner Weise da in irgendeinem Spektrum mitmachen oder mithelfen kann. Ich will einfach nur meine Familie und meine Liebsten beschützen. Aber da gibt es genug gute Energien und gute Leute, die sehr viel Geld und Macht haben und das Gegengewicht sind global. Und wir sind gerade in diesem interessanten Moment, in dem das gerade am Überschwappen ist. So, es ist gerade ein mächtig Battle und wir können es zuschauen und Shisha rauchen nebenbei. Das ist, besser geht's eigentlich nicht.
Ich glaube, das Ganze ist sehr philosophisch jetzt noch geworden, was ich spannend fand jetzt in unserem zweiten Teil. Mal weg von 3i Atlas hin zu ja, philosophischen Fragen, wo jeder mal was sagen konnte. Wir danken dir auf jeden Fall sehr, Robert. Das waren zwei ganz tolle Teile jetzt. Zum einen, ich fand es auf jeden Fall ganz toll, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, sowohl was dein Fachgebiet angeht, als auch persönlich einfach als Mensch. Ich denke, man hat da heute eine sehr menschliche Seite gesehen. Wir danken dir ganz herzlich. War auf jeden Fall ein spannendes Gespräch jetzt in zwei Teilen. Herzlichen Dank von Kian und mir.
Danke, freut mich. Danke für die Einladung.